Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Herzlich willkommen zur 139. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Mein Name ist André und an dieser Stelle hört ihr normalerweise immer Chris moderieren. Der ist heute ebenso wenig da wie Pascal, denn ich spreche heute mit einem Gast über das Hardline Film Festival. Und da wir für das Online-Festival nur einen Zugang bekommen haben, haben die beiden gesagt, ich soll das übernehmen. Und daher sind Chris und Pascal heute nicht dabei. Aber wie erwähnt, habe ich einen Gast bei mir, den ich, glaube ich, nicht wirklich groß vorstellen muss. Herzlich willkommen, Daniel Schröckert.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du Zeit hast, heute ein bisschen mit mir über Hardlines zu sprechen. Ja, wie gesagt, die meisten werden dich kennen. Kannst gerne kurz noch zwei Sätze zu dir sagen, wenn du möchtest, für alle, die tatsächlich vielleicht gar keine Ahnung haben, wer du bist.
Oh Gott, das ist immer das Schlimmste, wenn man über sich selbst reden muss. Keine Ahnung,
mein Name ist... Soll ich es machen?
Ja, ich kann es auch ganz schnell erledigen. Es ist vielleicht weniger unangenehm für uns beide. Mein Name ist Daniel Schröckert. Ich arbeite unter anderem für den Internetsender Rocket Beans TV und betreue dort mehrere Formate zum Thema Film und Serien, wie zum Beispiel Kino Plus oder auch Bada Binge. Und darüber hinaus arbeite ich noch für einen YouTube-Kanal namens Red Carpet, wo ich über Blu-rays und so weiter rede. Und ich arbeite noch für Steven Gätjen bzw. dessen Firma. Und gemeinsam produzieren wir ein Format namens Filmgorillas. Das läuft unter anderem auf dem ZDF.
Ja. Ja, eine ganze Menge machst du und sollte auch Beweis dafür sein, dass du genug Ahnung hast, um bei uns über Filme zu reden. Mehr als wir alle zusammen wahrscheinlich.
Weiß ich nicht. Nachdem ich gesehen habe, was Chris sich so in letzter Zeit für Sachen reingezogen hat.
Ja. Ey, da bin ich manchmal sogar schockiert. Also von daher.
Naja, ich meine, man muss ja zum einen sagen, ja, es ist ja nicht nur, also es ist ja schon ein harter Stoff dabei, den man jetzt nicht so einfach mal eben weggucken kann. Ja? Wenn ich da von dieser einen Filmreihe, die er sich zuletzt reingezogen hat, aus dem asiatischen Raum, wenn ich daran denke. Aber zum anderen, ja, die Zeit, ne? Also jetzt mal ehrlich, ich könnte mir jetzt nicht nochmal alle GPs Teil 2 bis 7 irgendwie eben mal kurz reinschrauben. So. Das schaffe ich einfach gerade nicht.
Ja, da ist halt der Unterschied natürlich, wenn man sich mit Filmen natürlich vor allem hauptberuflich beschäftigt. Das heißt, du musst natürlich auch einfach viel gucken, um Sendungen zu füllen und so weiter, die ganzen Formate zu bedienen. Chris macht es immer noch als Hobby, beziehungsweise als Semi-Hobby mit Podcasts und Co. Aber das meiste, was er guckt, ist natürlich Freizeit. Das macht dann Unterschied. Da hat man auch mal Zeit für Rewatches und Co. Aber ja.
Ja, ey, Rewatches. Oh, schön wär's.
Was war denn? Ja, nicht mal heute aber Rewatches. Heute auch wieder nur neu. Alles neu.
Alles muss
immer neu sein. Ja. Ja, das stimmt.
Dabei, ich träume von den Zeiten, oder ich träume manchmal von den Zeiten, wo man halt einfach gesagt hat, oh, guck mal, hier, habe ich schon 80 Mal gesehen, aber heute ist das 81. fällig.
Was außer The Killer wäre der Film, den du gerne noch mal, den du am liebsten, am häufigsten rewatchen würdest, am liebsten jede Woche? Außer The Killer.
Ich weiß gar nicht, ob jede Woche. Ich glaube, wenn man jede Woche einen und denselben Film gucken würde, würde auf Dauer dann doch irgendwann seinen Glanz verlieren.
Ja, das stimmt.
Ja, so oft du, also auch so sehr man den, glaube ich, mag, aber das ist so, als würde man, keine Ahnung, jeden Tag sein Lieblingsessen essen und das wäre, glaube ich, auch nicht gut.
Irgendwann hängt es zum Hals raus.
Irgendwann hat man halt einfach zu viel. Aber weiß ich nicht, es gibt so viele Filme. Breakfast Club, den kann ich tatsächlich auch immer wieder gucken und weiß nicht, wenn der irgendwo im Fernsehen läuft, dann bleibe ich dran hängen, weil mich das einfach interessiert, was die erzählen, auch wenn ich schon keine Ahnung, 80 Mal gehört habe. Ja, genau, ja.
Gibt's genug auf jeden Fall.
Ja, Indie, Krieg der Sterne, also wenn die laufen, bleibe ich auch immer hängen. Es gibt gewisse Bond-Filme, wo ich immer hängen bleibe. Goonies, Fort Fairlane ist auch so ein Film, der läuft aber auch so selten, da muss man dazu sagen, den gucke ich auch nicht so oft. Aber wenn der laufen würde, würde ich instant dranbleiben. Ich würde alles stehen und liegen lassen, nur um mindestens nochmal 5 Minuten von diesem Film mitkriegen zu können, so. Und der ist nicht gut, das muss man dazu sagen.
Ja, aber gerade die Sachen, die man manchmal gerne rewatchen will, sind die Sachen, die nicht gut sind. Aber manchmal, um nochmal sich zu versichern, ob sie wirklich nicht gut waren oder ob man sie schlechte Erinnerungen hat, dass sie vielleicht sind. Aber ja, aber dann ist das für dich doch wahrscheinlich einfach auch deine Rente nachher, ne? Deine Rente wird dann nochmal alles rewatchen, was du wegen der Arbeit
nicht gucken konntest. Das ist wirklich ein Plan für den Lebensabend, ne? Irgendwann mal, wenn, ja, keine Ahnung, wenn man das Haus am See abbezahlt hat und die Kinder schon ihre, weiß nicht, ihre eigenen Kinder mitbringen und man da sitzt im Kreise der Familie und am Abend dann, weiß ich nicht, setzt man sich dann hin und guckt irgendwie einen geilen Streifen, den man früher in der Vergangenheit sehr gemocht hat und den man jetzt mal vielleicht der nächsten Generation näher bringen möchte oder so, oder halt einfach man guckt sich vielleicht den einen oder anderen Film an, den man mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter öfter mal gesehen hat oder sowas. Da stelle ich mir ja als schönen Lebensabend vor.
Und du musst dann nicht drüber schreiben oder ein Video drüber machen.
Genau, genau. Einfach nur, guck mal hier damals. Und ja, ich weiß, diese Gefahr mit dem Rewatch, ne, dass dann irgendwie die Filme an Glanz, an Zauber, an Nostalgie einbüßen, das habe ich jetzt in letzter Zeit wirklich häufig herausgefordert. Aber ich muss sagen, nee, es ist immer noch genug Nostalgiebrille da oder eben einfach Verständnis für dann eben die Zeit, das Umfeld, die Art und Weise, wie gedreht worden ist, wer dafür verantwortlich war, wer mitgemacht hat, welchen Markt man bedienen wollte und so weiter und so fort. Also das kann ich alles mit da reinspielen lassen, ohne dass mich der Genuss dadurch oder dass der Genuss dadurch beeinträchtigt wird.
Ja, absolut, verstehe ich komplett. Also ich habe auch so viele Herzensfilme, ich nenne mal nur einen, Ginger Snaps zum Beispiel. Ja. Finden viele total trashig und grausam. Für mich ist das ewig ein Herzensfilm. Ich habe den in meiner Jugend einfach irgendwie an manchen Tagen irgendwie dreimal hintereinander geguckt, weil ich den so super fand. Und ja, dann mag der halt auch hier. Man muss auch eben da zurückdenken, so was hat man damit verbunden? Und auch ja, aus heutiger Sicht, wenn da nicht alles astrein ist und wenn da einiges trashig ist. Aber wenn ein Film auch so eine Bedeutung für einen hat, dann kann man da auch über vieles hinwegsehen einfach.
Ja, also es gab ja früher viele von diesen, was du jetzt hast mit Ginger Snaps, ne? Zum Beispiel ist bei mir, wäre ein Film, wäre Watchers, kennst du den?
Nee, habe ich nie gesehen, aber ich weiß, welcher es ist.
Mit ja. Corey Haim.
Ja, genau.
Da findet er oder da läuft ihm so ein Hund zu und dieser Hund ist gebunden an ein, ja, wie soll man sagen, Sasquatch-ähnliches Monster. So, ja? Also die beiden sind miteinander connected und das Monster macht halt immer Jagd auf den Hund. Denn das war irgendwie so ein geheimes Regierungsprogramm. Der Hund soll halt hinter feindliche Linien rennen und das Monster soll halt auf eben, also getrieben durch diesen Instinkt, den Hund töten zu wollen, alles ausschalten, natürlich, was im Weg ist, so, ja, und den habe ich so oft geguckt. Ist eigentlich ein Rotzfilm, so, also beziehungsweise ein richtiges Guilty Pleasure B-Creature-Feature, so, ja, also es ist, keine Ahnung, kein herausstechender Film, aber ich habe den so oft geguckt, weil der geht einfach so gut runter. Das sind immer so viele Stationen, ja, die man einfach irgendwie genießt, ja, und ja, das
Solche Filme hat auch jeder und da muss sich auch keiner für schämen. Also egal, was ihr mögt, es ist total cool.
Ja.
Mögt, was ihr wollt, so trash es ist, solange es für euch irgendwie eine Bedeutung oder so hat.
Genau.
Ey, zieht euch das alles rein, bis ihr umfallt.
Wenn ein Film irgendwie ein Funken eures Herzens zum Glimmen bringen konnte, dann darf man ja ruhig immer wieder gucken.
Ja, komplett. Egal, was es ist und warum, genau. Alright, wir haben genug Plan heute, beziehungsweise auf den Plan heute. Lass uns mal zum Thema wechseln. Also, natürlich. Wir reden über das
Natürlich, sag ich.
Ja, natürlich, sagst du. Wir sprechen ja heute über das Hardline Film Festival. Das Hardline ist, wie gesagt, ein Filmfestival aus Regensburg, dieses Jahr in der 8. Edition gestartet, lief jetzt letzte Woche on und offline. Aufgrund Corona hat man sich auch zu einem Online-Festival entschieden, also hieß dann Hard Online natürlich, gutes Wortspiel. Und ja, wir hatten Zugang zu diesem Online-Festival. Wir waren nicht in Regensburg, sondern wir haben online geschaut. Und ja, es gab reichlich Filme und auch Kurzfilme im Programm. Ein, zwei waren dabei, die wir auch bereits schon auf dem Fantasy-Filmfest sehen konnten. Das waren Dinner in America und Psycho Goreman. Wir hatten ja hier auch bei uns eine Fantasy-Filmfest-Folge, da könnt ihr auch sonst gerne nochmal dann zurückhören. Da haben wir über die beiden Filme gesprochen, die werden wir heute mal ein bisschen ausklammern, aber dafür über die exklusiven Hardline-Filme sprechen. Und ja, ich würde sagen,
Guckt trotzdem Psycho Goreman.
Guckt beide. Ich fand beide sehr gut.
Ja. Ja.
Psycho Goreman, schönes Blätter, Trash, Power Rangers meets Gore-Granate. und in America echt super sympathischer Coming-of-Age-Streifen, ja.
Und natürlich beide. Aber auch ein bisschen schräg, ne? Muss man auch sagen.
Ja, angenehm schräg. Ja. Passt aufs Festival auf
aber
jeden Fall.
Psycho
ja.
Gorman zum Beispiel, den sehe ich gerade auch ganz stark in der Ecke. Ja, den gucke ich mir vielleicht so, weiß ich nicht, einmal im Jahr mal wieder an.
Weil den, ja, doch, den, doch so nachhaltig bei dir.
Ja, den kann man gut runterknuspern. So. Da passieren ja schöne Sachen. Ich mag diesen Musikclip, ja, diesen Song, den sie da mittendrin sieht, dieses Freak You oder was, keine Ahnung. Und dann auch so ein paar andere und den Kampf im Wald mit diesen ganzen Monstern, den fand ich auch cool.
Ja, der ist super.
Oder auch dieses erste ja, Rat-Treffen der Außerirdischen, wo der Guardian Angel da noch diese Frau in diesen Würfel zusammenpresst. So Sachen, also es war alles cool. Ey. Ich weiß nicht, das sind Sachen, an die denke ich gern zurück und dann freue ich mich, wenn ich die im Film sehe. Und auch dieses Völkerballspiel, wo er den Polizisten schmilzt, das war auch...
Ja, ja, allein die Masken und die Kostüme sind halt wirklich Gold so. Ja. Also das ist alles so liebevoll handgemacht. Allein dieses eine Kostüm, dieser Menschentrichter, wo die diesem Bullauge, es ist halt wirklich alles so liebevoll gestaltet. Das ist wirklich echt gut, ja, muss man wirklich sagen. Das ist ein echt, echt schöner Film. Ich glaube, soll nächstes Jahr, glaube ich, im Kino kommen.
Ja.
Also auf jeden Fall schon mal auf die Uhr schreiben, Psycho Gorman.
Könnte vielleicht sogar schon ein bisschen früher sein.
Ja?
Ja, ich weiß es nicht. Also nicht genau, okay. Aber da kamen so ein paar Informationen, die darauf
hindeuten. Also letzte Information, die ich hatte, war irgendwie Anfang 2021. Aber okay. Ja, halt Ohren und Augen auf.
Aber gut,
und
ja, auf jeden Anfang Fall 22 oder jetzt Ende 20, Anfang 21 oder
ja, Ende 20.
Könnte irgendwo im gleichen Bereich sein.
Ja. Aber auf jeden Fall gerne mitnehmen, wenn er kommt, genau. Lasst uns mal über den Eröffnungsfilm sprechen. Der Eröffnungsfilm des Festivals heißt Unearth. Und ist von 2020, ein Film von Regieduo Jean Cillon und Dorota Suisse. Regiedebüt von beiden hier.
Sind, glaube ich, Eheleute, wenn ich es richtig verstanden habe.
Sind sogar Eheleute, ja, okay.
Oder zumindest sie sind zusammen, es sind wohl ein Paar, wenn ich es richtig verstanden
habe. Okay. Ja, Regiedebüt, vorher noch nichts vorgewiesen, soweit ich finden konnte. Und ja, worum geht es in Unearth? Unearth ist ein, sie nennen es Fracking-Horrorfilm. Das war mir auch neu, der Begriff. Es geht um zwei Farmerfamilien, die ja so ein bisschen im Clinch liegen, weil die eine Familie möchte quasi ihr Land freigeben, um dort eben Fracking-Bohrungen zu erlauben. Und die anderen haben darauf nicht so Bock. Und zudem gibt es ganz viel zwischenmenschliche Probleme, Depressionen, Alkoholsucht und ein bisschen Body-Horror. Um das mal grob zusammenzufassen. Es ist ein seltsamer Film, wie ich fand. Vor allem ist er sehr, sehr, sehr langsam. Und gut. Ich finde, eine lange Zeit ist nicht wirklich klar, worauf es hinausläuft. Oder wie ging es dir da?
Also Thema langsam, das wird nicht der letzte Film sein, mit dem wir dieses Adjektiv verbinden.
Das stimmt.
Ja, da ist tatsächlich ein deutlicher Trend in diesem Jahr auf diesem Hardline-Festival zu verzeichnen.
Ja.
Aber ja, Unearth muss ich auch sagen, der sieht schick aus. Und ich will auch gar nicht sagen, dass die Darsteller nicht einen guten Job leisten. Also Adrienne Barbeau kennt man ja vielleicht noch aus The Fog.
The Thing oder Escape from New York. Ja.
Alte Carpenter-Veteranin, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist alles schon ordentlich. Das sieht auch schick aus mit seiner gelbbraunen und erdigen und ja, ländlichen Farbgebung so, ne? So wie das Heartland von Amerika, wie man sich das vorstellen mag. Aber alles ein bisschen abgeranzter oder ein bisschen abgeschwächter von den Farben her. Es ist alles ein bisschen verblasst und das spürt sich dann ja, oder das schlägt sich dann ja auch auf die ganze Situation nieder. Da spürt man ja Wirtschaftskrise an allen Ecken und Enden. Egal, wo man hinguckt, das Geschäft läuft einfach nicht gut und deswegen überlegt ja auch der eine Farmer, der da die Werkstatt betreibt, ob er also das Land für Fracking-Arbeiten zur Verfügung stellt. Und das wird schon gut transportiert, aber ja, dann ist halt eben da die Nachbarsmutter, die plötzlich das Kind der Nachbarstochter etwas inniger umsorgt, als es eigentlich für sie angebracht ist. Dann ist da die Teenagerin, die zwar den Laden den Laden schmeißen muss, aber irgendwie ja auch ihre, sag ich mal, vernarbten Probleme hat. Und auch ja gerade noch in der sexuellen Orientierungsphase ist und noch so Sachen und ja, all so ein Kram. Und ich sitze dann die ganze Zeit da und denke mir, worum geht's hier eigentlich in diesem Film? Also er macht einfach sehr lange bis zur Hälfte irgendwie nicht so wirklich klar, worum es eigentlich geht. Weil auch erst dann kommt ja dieses Fracking zum Einsatz.
Genau.
Und dann erst entschält sich da etwas, was meiner Ansicht nach gar nicht notwendig gewesen wäre. Man hätte diesen Film auch als richtig bitteres Sozialdrama zu Ende erzählen können. Oder was man hätte einfach schon viel früher einsetzen müssen, um zu zeigen, warum vielleicht der eine mit dem anderen ja so verfährt, wie er dann verfährt. So, ja. Also das fand ich merkwürdig. Also der Film braucht einfach zu lange, um irgendeine Richtung zu finden.
Total. Also für mich wirkte das auch so richtig aufgesetzt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, da lag vielleicht ein Skript irgendwo rum. Man dachte sich, ja, da kann man noch ein bisschen Horror reinsetzen. Weil wie du sagst, es fehlt halt wirklich, also bis es wirklich losgeht mit Horror und dass man wirklich dem Genrebegriff überhaupt gerecht wird, wenn man mal jetzt wirklich von dem schweren Drama-Komponenten absieht, da sind wir wirklich fast schon so 20, 15 Minuten vor Schluss.
Ja. Ja.
Vorher passiert da wirklich nichts. Also das ist halt, da muss man wirklich auch einfach mal eine Warnung aussprechen, einfach wenn man da reingeht und einen Horrorfilm erwartet. Da kriegt man halt wirklich nicht viel von. Und ich fand dann auch, wenn es dann halt dann wirklich mal losgeht, also das Fracking, ja, setzt dann, ich sag einfach mal in Anführungszeichen, etwas frei. Es wird ja nicht genau besagt, Spore, Flüssigkeit, was auch immer, Virus. Und wie es dann aber es kommt, es gelangt ja dann ins Trinkwasser oder ins Wasser. Und ich fand's dann so ultra plakativ, wie sie halt irgendwie so 20 Shots auf Wasserhähne in dramatischer Stille immer machen mit tropfendem Wasser hier und hier die Dusche nochmal im Fokus, bis auch der Letzte kapiert hat, ja, okay, da ist was im Wasser. Das habe ich jetzt schon verstanden. Und dann, bevor es dann nochmal losgeht, sind wir ja noch näher am Finale. Und dann kommt ja wirklich auch erst dieser, ja, ich musste fast so ein bisschen an Last of Us denken, das Videospiel. Ja, so Wucherungen dann aus den Menschen heraus. Es wird sich transformiert, verformt. Aber das passiert dann auch alles am Ende, fand ich, so schnell, dass es dann auch eigentlich schon wieder vorbei ist, bevor es richtig losgeht.
Und wie gesagt, es ändert ja nichts an der Grundsituation. Also ja. Die Leute hätten sich auch vorher wahrscheinlich massakriert und brauchen da jetzt nicht unbedingt noch so eine Spore für so oder keine Ahnung was. Also die Ursache oder das Ding des Films ist meiner Ansicht nach entweder nicht notwendig oder viel zu spät eingesetzt. Und ja, also ich musste an viele Filme denken. Ich musste an The Crazies denken. Ja, ich musste an natürlich dann Last of Us und wieder die Körperfresser kommen und das ist auch alles okay, das kann man ja alles machen, aber irgendwie sollte man es doch homogener machen. Ich hätte es tatsächlich irgendwie geiler gefunden, wenn man einfach nur so ein Lynch-eskes Ding daraus gemacht hätte, dass da halt wirklich sehr viele Abgründe in den jeweiligen Familien existieren, weil die haben sie teilweise, also da waren wirklich auch befremdliche Szenen ja dabei.
Total.
Die hätten sie meiner Ansicht nach ausspielen können, ohne dass das Fracking-Thema überhaupt ja gebraucht wird oder dass es ja Thema wird.
Also das Fracking hätte ja sein können, aber eben dieser ganze Horror-Part, ja, wie du sagst, der hätte auch.
Dann muss man halt sagen, so, wenn man da jetzt ein Horror-Fan ist, der jetzt schon ein bisschen was gesehen hat, so, dann ja, Cabin Fever und so weiter, das hatten wir auch schon sehr oft irgendwo. Da muss man sagen, wen will er bedienen, der Film? Und ob er da wirklich die Horror-Fans bedient, wage ich zu bezweifeln.
Ja, es ist halt fast so, also bis zu dem Horror-Part ist es halt echt so eine Dark-Version auf unsere kleine Farm irgendwie. Ja. Und wäre das Ding so von dem Jeremy Saulnier inszeniert, wäre am Ende einfach irgendjemand mit einer Schrotflinte drüber gegangen und einfach um sich geschossen. Das wäre dann das bittere Drama-Ende geworden.
Zum Beispiel.
Aber ja, hier eben diesen Weg zu wählen. Und dann auch dieser, also da habe ich auch nicht wirklich verstanden, muss ich zugeben, dieses Cliffhanger-Finale. Also ist das wirkliche Ende-Ende. Das war auch irgendwie deplatziert.
Naja.
Ja. Also deswegen, hier von uns würde ich sagen, eine, ich möchte nicht sagen direkt Warnung, weil er hat Qualitäten, haben wir glaube ich gesagt,
ja.
Und möchte ihm gar nicht absprechen, aber es ist ein sehr unentschlossener Film. Ja, ähnlich, nicht ganz so hart ins Gericht, aber ähnlich ging es mir da bei dem, bleiben wir direkt beim selben Tag mal kurz. Wir haben einen Film gesehen noch aus Argentinien, beziehungsweise Argentinien-Uruguay Koproduktion, heißt im Original Al Morir la Matinée, hat jetzt seit gestern, habe ich zufällig vorhin gesehen, einen englischen Titel, und zwar Red Screening. Ein Slasher-Film, kann man so, glaube ich, sagen, dastehen lassen, der ja mit dem Kino spielt. Es geht um ein Programmkino, in dem sich eines Abends einige Menschen einfinden.
Das ist tagsüber. Das ist ja eine Matinee, oder?
Nein, es fängt ja, genau, es fängt nachmittags an, ne? Ja. Genau. Es ist ja dann erst später, wenn sie, also sie bleiben ja über Nacht dann quasi, genau. Ja, auf jeden Fall sich einen Film anschauen, einen Frankenstein-Film. Und ja, was keiner ahnt, in das Kino schleicht sich ein, ja, stummer Killer ein und sorgt für ein Blutbad. Und ich musste am Anfang so ein bisschen, dachte ich erst, die wollen so in die Giallo-Richtung gehen. Der Killer hier in dem Film mit schwarzen Handschuhen, so ein Trenchcoat, hat mich erst so ein bisschen an irgendwie einen Giallo erinnert. Oder auch so ein bisschen in seiner Darstellungsform, diese Ruhe, die der ausstrahlt und dieser, ja, Silent Killer, muss ein bisschen an High Tension auch denken. Wird dann aber leider das, also mein Problem mit dem Film war, kann ich direkt mal sagen, der hat halt leider wirklich, also für einen Slasher, selbst für einen Slasher schon sehr wenig Charakterzeichnung und Co. Mein größtes Problem in dem Film war, du hast eigentlich nur so richtig eine Identifikationsfigur, das ist die Hauptdarstellerin, die quasi Tochter des Filmvorführers ist, die hier seine Schicht übernimmt und diese Vorführung hält, während er nach Hause geht, weil er alt und müde ist. Und ja, an ihr liegt's dann nachher quasi so ein bisschen den Ton anzugeben und irgendwie aus der Situation rauszukommen. Aber erstmal darf der Killer sich hier quasi durch den Kinosaal wüten. Was sagst du zu Red Screening?
Ja, ich sehe bei dem Film auch eine ganze Menge Schwächen.
Leider.
Die ziehen ihn dann doch runter, aber nicht unbedingt die gleichen, die du hast. Also für mich war der eigentlich durchgehend eine Giallo-Hommage. Egal, wie unbeholfen oder brutal er dann doch irgendwann mal wird, aber er behält eigentlich sich die Farbgebung, dieses typisch Italienische, dieses Zelebrieren von Gewalt und auch so, ja, diese Ego-Perspektive des Killers und so weiter. Also er behält sich doch bis zum Ende hin eigentlich ziemlich viele Stilmittel oder Art und Weise des Giallo bei.
Ja, wobei er diese Ego-Perspektive eben nicht durchzieht. Nee, nee, das hätte ich halt sogar so cool gefunden.
Aber ja, das machen auch die Giallos nicht unbedingt alle. Ja, also da muss man auch fair bleiben. Die machen das hier und da zwei, drei Mal, aber dann irgendwann ist das ein Thema auch erledigt so. Und da finde ich, ist, dass das kann ich ihm jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Was ich ihm vorwerfen kann.
Nein, vorwerfen nicht.
Was ich ihm vorwerfen kann, ist es halt, es sieht halt nicht so geil aus. Beziehungsweise ist es halt nicht so wirklich gekonnt. Es ist halt einfach, man merkt, es ist einfach das Zitat. So, also da versucht man halt an allen Ecken und Enden dem Genre irgendwie zu huldigen. Und das finde ich gut. Das stört mich nicht. Mich stören auch nicht diese eindimensionalen Figuren. Ja, die sind halt irgendwie tatsächlich für mich, dadurch, dass der Film halt im Kino spielt und sich dann auch so, ja, dann kommen dann irgendwie, hängen dann im Hintergrund Opera-Poster von Dario Argento, ja. und auch Indiana Jones, Temple of Doom, Sinn des
Lebens. Ja, im Vorführraum steht ein Army of Darkness, genau, Signierkarte.
Sinn des Lebens. Aber jetzt frage ich mich, der Film soll 93 spielen, ne?
In den 90ern, sagt er einfach.
In den 90ern? Ja, okay.
Ja.
Welches Kino zeigt in den 90ern noch Opera? Oder beziehungsweise war Opera erst in den 90ern?
Nee, Opera ist 80er.
Ja, ne? Deswegen, also dann, weißt du, und ja, also egal, es ist halt, man merkt halt, und man erfährt dann ja auch noch, dass der Film, der da im Kino läuft, von 2011 ist, obwohl wir in den 90ern sind. Aber das weiß ich nicht, das sind alles so Sachen, die finde ich nett, das finde ich schön. Die haben da aus einem Land, aus dem ich selten Filme gesehen habe, haben die eine genauso, ja, ein großes Interesse und eine große Liebe und Zuneigung für eben solche Sachen. Ich meine, keine Ahnung, wie leicht man in Uruguay an Giallo-Filme kommt oder so, ja, oder wie da halt die Genreszene ausgeprägt ist. So. Aber ich finde das tatsächlich alles nett. Das große Problem, was ich finde, ist bei diesem Film, er hat halt zwischen seinen Highlights hat er nur ganz wenig zu erzählen und schafft es halt, diese Spannung, die er da vermitteln will, gar nicht so richtig aufrechtzuerhalten. So. Ja, er gibt sich in den einzelnen Momenten des Tötens, da gibt er sich Mühe, die Spannung irgendwie zu erzeugen und irgendwie eine unbequeme Atmosphäre zu gestalten und dann sich auch, sag ich mal, was plastische oder praktische Gore-Effekte oder Gewalteffekte angeht, da toben die sich ja auch ganz gut aus. Also da geben die sich ja richtig Mühe. Aber das ist halt das Einzige. Und dazwischen, da verpufft es so. Also sie lassen sich auch wirklich lange Zeit mit allem Möglichen so. Dann reden da Figuren viel zu lange miteinander, die halt nichts zu erzählen haben.
Das ist halt das Ding, das meine ich. Also A, dadurch, dass sie in diesem Kinosaal sitzen, haben sie ja eh so eine eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit. Also die Figuren können ja kaum miteinander interagieren, außer vielleicht der eine Typ, der dann sich zu dem Mädel ersetzt.
Ja, ja.
Die dafür auch direkt dafür kassieren natürlich. Aber das meine ich halt. Also A, sowieso, ich meine, sie sitzen in einem Kinosaal. Der ist nicht klein, das muss man sagen. Der ist schon sehr groß, das sieht man auch. Aber so A, wenn ich in einem Kinosaal sitzen würde, wo so viel gelabert wird wie da, wäre ich richtig sauer. B, dann kommen halt solche Sachen dazu, die mich dann eher gestört haben. Also A, natürlich, wenn mich bei so einem Slasher, Giallo, whatever, die Charaktere sich voll überzeugen, ist das eine Nebensache. Aber hier bleiben sie wirklich, also hier ist es mir auch wirklich, wirklich komplett egal, wer verreckt, weil es wirklich, das so platt bleibt, was die Figur angeht, aber das noch geschenkt. Aber vor allem dann, wo ich gestolpert bin, ist dann sowas wie, wenn dann wirklich inszeniert wird, wie der Killer in dem Kinosaal irgendwie zwei Leute mit der Eisenstange durchbohrt. Und davor haben ihre Freunde noch auf den gezeigt und haben über die Figur gesprochen, die stirbt. Und quasi 30 Sekunden später kann mir keiner erzählen, dass sie dann nicht sehen, wie sie umgebracht werden. Ja, okay, im Kinosaal ist es dunkel. Aber wie gesagt, wenn sie gerade noch über diese Figur reden, sie dann umgebracht wird, während der Killer hinter ihnen steht, aber die Zuschauer, die dahinter sitzen, es nicht mitbekommen, das ist da bin ich dann draus.
Ja, aber auch das kann ich dem irgendwo verzeihen, weil er muss ja irgendwo Leute umbringen. So.
Ja, aber dann mach's doch, also von mir aus, dann mach's wirklich auf dem Klo, wenn sie mal aufs Klo müssen. Aber also du kannst es ja irgendwie inszenieren, aber das war direkt so ein Folgefehler. Da war ich, wie gesagt, natürlich erwarte ich bei dem Film jetzt irgendwie keine super smarte Story, aber das ist so offensichtlich blöd irgendwie. Das ist dann schon so, das muss dir doch auffallen beim Drehen, dass das irgendwie doof wirkt. Sowas stolper ich dann leider halt. Ja. Und ich fand dann im späteren Verlauf, dass der Killer einfach natürlich ein kranker Bastard ist, war mir schon klar. Ich fing dann im späteren Verlauf, inszenieren sie ihn dann so drüber.
Ja, und
dann fängt er noch. Dann fängt er noch an, irgendwie so in Augen zu essen und so. Ich dachte so, ach Leute, also ich muss nicht noch aufs Auge gedrückt bekommen, so ja, er ist ein kranker Bastard, okay.
Ja, da geht's doch wahrscheinlich wieder um die Botschaft. Wir sehen nur und wir essen sie nicht. Oder irgendwas.
So hätte Wolfgang das
bis wahrscheinlich
seziert, ja. Ja, das war mir so ein bisschen drüber noch. Also der hat auch hier, der hat seine Schauwerte. Ich mochte wirklich die Kills, die waren natürlich kreativ und auch echt hart. Und irgendwie die Stimmung, was du gerade sagst, das Auge fürs Detail mochte ich. Aber am Ende des Tages fand ich den Film, der da auf der Leinwand im Kino lief, irgendwie spannender als den ich gerade gucke.
Das muss ich halt auch sagen. Am Ende des Tages hat mich der Film auf der Leinwand mehr interessiert, als das, was vor der Leinwand sich abgespielt hat.
Das ist ein bisschen bezeichnet halt, oder?
Das ist halt ein bisschen, ja, und das ist halt ein bisschen schade, weil ich hätte dem Film eigentlich ein bisschen mehr Reiz gegönnt. Aber eben, weil sie halt nicht so viel an den Figuren ausfleischen und dann eben mit diesen Figuren aber auch sehr viel erzählen, was keinen interessiert, verliert der Film sein Momentum öfter mal, also viel zu oft. Und das, ja, ist halt schade. Ist halt wirklich schade. Ich fand auch den Endkampf, der wirkt so gestreckt. Der wirkt ja, so gestreckt, dann hüpft er da oder dann schlägt er da nochmal vorbei und er kann hier nochmal durchkrabbeln und weiß ich nicht. Nee, ich mag zwar zelebrieren, aber das muss an den richtigen Stellen passieren und nicht an den Stellen, die dich, sag ich mal, vor den Kopf klatschen lassen. So was du jetzt auch gesagt hast mit dem, dass die das nicht sehen da unten, so, ja. Und das ist halt am Ende dann doch auch too much.
Aber ja, und am Anfang vor allem, wenn sie am Anfang vor allem den Vater ja von ihr auch einführen da. So, er ist so der alte Haudegen hier, er ist schon seit gefühlt 80 Jahren da eben Kinoverführer. Und daraus machen sie ja auch nichts, weiß ich nicht. Sie ist die ganze Nacht eben im Kino, kommt vielleicht nicht nach Hause, dass er dann vielleicht auch nochmal morgens wiederkommt und nach, so, ne, dass er nochmal eingeführt wird, auch aus dieser Vater-Tochter-Beziehung wird ja dann gar nichts gemacht.
Ja, das war für mich so das Ding, das Typische, da soll nochmal jemand kurz was zum analogen Kino oder eben zu den alten Kinos sagen.
Naja.
Also finde ich in Zeiten von Corona auch nicht den verkehrtesten Appell, ja. Aber wie du so schon sagst, da außer dafür ist der Film, also ist diese Figur zu nichts anderes da.
Nee, genau.
Ja. Ja. Also da. Also
sie nutzen nichts, so wenig sie auch haben, sie machen eigentlich auch nichts so wirklich. Genau. Was. Ist einfach, ich wollte ihn auch mehr mögen, aber es hat leider nicht gereicht.
Aber ich muss, glaube ich, sagen, wenn du im Kino sitzt, in einem Festival, auf einem Festival, mit ein paar Leuten, die das dann an den richtigen Stellen zu honorieren wissen, da könnte der besser funktionieren, als wenn du den alleine zu Hause guckst.
Davon gehe ich aus, ja.
Ja, also das
glaube ich. Gerade auch, wenn du im Kino diesen Kinofilm guckst, genau. Das ist ja dreifach Meter dann eigentlich. Ja.
Also das muss ich sagen, das ist dann halt auch eher ein typischer Festivalfilm als alles andere.
Ja, und muss einfach sagen, für Gorehounds dürfen auch mal reingucken, dann kriegt ihr schon ein bisschen was. Übrigens, der Film, der auf der Leinwand läuft, ist, habe ich rausgefunden, ist Frankenstein Day of the Beast, heißt der, wie du schon sagst, 2011. Und der ist gedreht von Ricardo Islas und das ist der, der hier den Killer spielt. Der ist der Regisseur von dem Film, der im Film gezeigt wird. So. Super Meta. Übrigens auch nur ersetzt, weil sie wollten erst einen Argento zeigen, haben sie keine Rechte für bekommen. Weil dann wären wir vielleicht zeitlich schon wieder eher nämlich korrekt und so. Es ist halt ein Film von 2011 geworden.
Aber dann hätte Argento vielleicht den Killer spielen können.
Das wäre lustig geworden, ja.
Obwohl, das nimmt man ihm wahrscheinlich auch nicht mehr ab.
Ja, muss da ganz einfach maskiert bleiben. Ja. Und dann kommt nur in den Credits so Dario Argento. Alles so. Okay, dann lass uns weiterspringen zu einem Film, den du heute erst gesehen hast. Ich habe ihn schon am Wochenende gesehen. Ja, komm. Wir machen erstmal die positiven Sachen jetzt mal, damit wir mal ein bisschen hier auch ein paar Empfehlungen geben können. Und ich finde, den wollen wir, glaube ich, schon empfehlen. For the Sake of Vicious heißt der Film und ist ein, ja, Action Home Invasion Thriller, würde ich mal sagen, von Rhys Avenchin und Gabriel Carrer. Die beiden haben zusammen ihre erste Regiearbeit hier abgeliefert, haben aber beide schon jeweils mehrere B-Movies gedreht, unter anderem viele davon produziert von Chad Archibald. Den kennen Genre-Freunde sicher auch, unter anderem Regisseur von Bite oder auch der, wie ich fand, ziemlich gute I'll Take Your Dead aus dem letzten Jahr. Und ja, worum geht's grob? Es geht um einen, ja, durchgeknallten Typ, sage ich mal, einen gebeutelten Typ, einen Typ, der nichts zu verlieren hat, der eine Geisel in das Haus einer Krankenschwester bringt und ihn dort versteckt, weil er glaubt, dieser Typ, der da jetzt gefesselt auf dem Stuhl hockt, hat seine Tochter vergewaltigt und möchte sich an ihm rächen. Das ist die Ausgangslage von For the Sake of Vicious. Und ja, dieser Plot zieht eine ganze Menge Wahnsinn, Blut und wie ich finde, einen der besten Home Invasion Beiträge der letzten Jahre auf die Leinwand, auf den Fernseher. Daniel, wie bist du reingegangen? Was hast du erwartet nach den ersten, sag ich mal, 15, 20 Minuten, die ja doch erstmal noch relativ ein Kammerspiel bleiben, um einen Stuhl herum. Was dazu passiert? Wie bist du reingegangen in den Film?
Ja, ich mag das Setting. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich so ein Setting irgendwie gesehen habe.
Ja.
Prominentester Vertreter ist wahrscheinlich Prisoners. Aber ich bin ja ein riesengroßer Fan von Big Bad Wolves. Eine israelische Variante davon, wenn ein Vater halt keine Mittel mehr findet oder Mittel mehr hat und dann eben verzweifelt eben das den Mann oder das entführt, von dem er glaubt, der hat, dass es Schlechtes zu seinen Schlechtes seinen Kindern angetan hat. Oder dass er Schlechtes seinen Kindern angetan hat. Und ich mag aber auch so Thursday zum Beispiel, ist auch ein
An Thursday muss ich auch denken.
Ähnliches Szenario, wo jemand die ganze Zeit gefesselt auf dem Stuhl ist und mit ihm schlimme Dinge angestellt werden. Oder auch ein Film, den ich auch immer gerne mag, gibt es jetzt gerade bei Amazon. Suicide Kings mit Christopher Walken. Falls man den noch nicht kennt, guck dir mal rein, der ist ganz nett. Musst du halt auch die Zeit bedenken. Und da spielen auch ziemlich viele andere bekannte Jungstars mit. Jay Moore, hier, wie heißt der? Johnny Galecki aus Big Bang Theory. Und Sean Patrick Flannery spielt auch, glaube ich, mit. Ja, also ist lustig, kann man sich mal gucken. Die entführen halt einen Mafia-Boss, weil sie halt irgendwie von ihm dann halt Hilfe erhoffen im Fall der entführten Freundin von irgendjemand. Und von Sean Patrick Flannery. Und jetzt ist hier wieder auch sowas, ne? Da wird jemand entführt und gefoltert, weil er soll halt die Informationen bringen, mit der man dann endgültig leben kann. Und mir hat das schon am Anfang eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss sagen, dann lässt der Film so ein bisschen sich hängen. Ja, und dann ab der, ich glaube, der Hälfte ist es ja schon.
Ne? Ungefähr, ja.
Ja, ab der Hälfte nimmt er aber dann richtig Fahrt auf und das endet dann schon in einem sehr amtlichen Blutbad, wo man sagen kann, hier geht man sowohl als Gore-Fan, der einfach ein bisschen Spaß haben will, wie auch als jemand, der das Ganze vielleicht mal an sich ranlässt, ja, also der wirklich, sag ich mal, in der Geschichte und in der Härte der Geschichte irgendwie aufgehen will, kann man beides meiner Ansicht nach mitnehmen. Nicht unbedingt auf dem professionellsten oder auf dem erstklassigsten Level oder auf dem hochwertigsten Level, aber dafür, dass das irgendwie ein gemeinsames Regiedebüt ist und dass das alles relativ auf kleinem Rahmen geschieht, so, und dann halt mit geringen Mitteln, aller Ehrenwert, also wirklich bemerkenswert sogar, ja.
fand ich halt auch, weil vor, also ich mag auch eben daran, dass mir hier auch die Story halt nicht egal war, sondern du bist ja auch direkt drin, du willst so wissen, so, also klar, der Gefangene hier leugnet halt, das getan zu haben, ne, du hast diesen wirklich aufschäumenden Vater hier, gespielt von Nick Smith, hat er wirklich, finde ich, sehr gut gemacht. Ich finde, der hat eine krasse Körperlichkeit in dem Film, ja. Weil der ist auch echt groß so und der ist einfach so ein Paket einfach. Und dann plus halt dieser ganze Wut, die in ihm steckt, so das hat er schon echt gut gemacht, fand ich. Und natürlich, klar, der steht da vor ihm und er tut ihm Sachen an und schreit ihn an und er soll gestehen. Und ja, er sitzt auf dem Stuhl, sagt, ich war's nicht. Also da war ich schon erstmal so drin, so, weil du willst schon wissen, so, wie geht's denn aus? So, was ist denn jetzt hier Phase? Wer sagt jetzt die Wahrheit und wer nicht? Dann die Romina heißt sie, glaube ich, die da eben zwischensteht und das ist ihr Haus. Sie ist, glaube ich, die Situation noch überfordert erstmal so. Und ich fand diese Dreierkonstellation am Anfang schon mal echt super als Ausgangslage, echt spannend so. Und das ist bei so einem Film ja auch nicht so super gewöhnlich, dass du so eine Story hast, die dich irgendwie auch direkt reincatcht. Ich gebe dir recht, dass der das am Anfang so ein bisschen fast überspitzt dann auch die Zeit rausschiebt. Aber zum Glück fängt er sich dann schnell genug wieder und schaltet dann eben dann in diesen, ja, Full-On-Modus rein, sag ich mal. Und ich fand halt dann, wie die dann in dem Haus, also es ist ja klar, ist jetzt kein The Raid oder so.
Nein.
Aber ich fand gerade, weil hier eben
auf engstem Raum und relativ normal.
Genau, ich wollte gerade sagen, hier ist keine ausgebildete Kampfmaschine, sondern es wird halt mit dem gekämpft, was man so gerade in die Hände kriegt. Und das, fand ich, macht es halt so aus. Ob das jetzt irgendwie ein Spülkasten ist, mit dem einer übergezimmert kriegt oder eben der Zimmermann-Hammer, der irgendwo in der Ecke liegt. Und da passieren einfach so ein paar Sachen, die tun echt weh.
Ja.
Die tun richtig weh. Also, ja, doch, die spürt man. Und das fand ich halt wirklich, das haben sie gut eingefangen, dass man diese Nähe, wie du sagst, auf engstem Raum, Körperlichkeit, man spürt so die Gewalt einfach. Und nicht nur die Gewalt, die optisch, sondern man spürt so, wie da gekämpft wird, so, fand ich. Das war so schweißtreibend. Und da war ich wirklich echt richtig abgeholt, muss ich echt sagen.
Ja, also, natürlich, es geht alles immer noch ein paar Klassen besser, ne? Aber dafür, dass das halt
immer, ja.
Ich denke mal schon, dass der relativ kostengünstig war, der Film.
Gehe ich mal von aus, ja.
Dafür, dass der halt relativ kostengünstig gedreht wurde und jetzt auch mit eher unbekannten Darstellern. Ich muss sagen, ich fand den Vater leider nicht ganz so gut. Der war für mich der Schwächste von den ganzen
Darstellern.
Ja,
okay.
Ich mochte Teile seiner Gesichtsmimik und auch der Gestik nicht so ganz. Ich finde, da hat er immer eine Spur too much, also eine Spur zu dick aufgetragen oder ein paar Bewegungen zu viel bewegt oder den Mund mal irgendwie eine Zeit lang zu lang offen stehen gehabt. Weißt du? Also das, ja, weiß nicht, das hätte, ich glaube, das fand ich ein bisschen einfach, das hat mich nicht so ganz überzeugt. Aber
ich glaube, bei mir hat er vor allem in den, dann später in der zweiten Hälfte überzeugt, wie gesagt, ich fand seine Präsenz immer so stark. Ich finde, er hat einfach, wie gesagt, diese Wut ausgestrahlt, auch dann in den Kämpfen eben.
Ja, das.
Und das hat mir echt gut gefallen.
Das nehme ich ihm ab, aber halt in den eher ruhigeren Momenten, wenn dann halt irgendwie so ein bisschen auf die feineren
Rollen. Ja, verstehe ich, gehe ich mit.
Da hat er meiner Ansicht nach immer so ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Also wirklich, das damit steht und fällt, der finde ich. Ich muss sagen, ich fand die Krankenschwester fand ich super. Die hat mir gut gefallen.
Die war gut.
Und ja, man muss halt auch sagen, die Splatter-Effekte oder das, was hier an Gewalt geboten wird, das wird schon gut gemacht. Also es wird schon wirklich schmerzhaft gemacht. So, ja. Und was ich tatsächlich echt dann nochmal, was nochmal so ein i-Tüpfelchen auf dem Film ist, meiner Ansicht nach, und was den Film dann doch noch ein bisschen hervorhebt und auch den Anfang etwas verschmerzen lässt, oder halt diese eine Phase da zwischen es geht Vollgas und wir kochen erstmal so ein bisschen was runter, was das so ein bisschen entschädigt, ist tatsächlich so das Ende. Denn es gibt hier eine Situation, wo sie zwischen ja eben so zwei Zerstörern irgendwie sitzt. Das sieht man nicht so hundertprozentig direkt, also es wird nicht in der Totalen eingefangen, aber ich fand die Vorstellung cool, dass es hier am Ende doch irgendwie so ein bisschen auf einer ja fast schon feministischen Note landet, dass hier die Frau, also dass die Frau letztendlich den Job erledigen muss oder das zu Ende bringen muss und ja, nicht wie in so vielen anderen Filmen dann am Ende ist, um weiß ich nicht. Es ist nicht diese eine dieser Filme, an der am Ende eine Person steht und sich denkt, so ja, boah, ich hab's geschafft, ja, zack, zack, zack. Sondern hier stehen halt Tränen und Verzweiflung und ja auch das Niedergeschlagensein, also diese Fertigkeit, also dass jemand total am Ende ist, so, das bleibt halt bestehen. Von einer Person, die gar nichts damit zu tun hatte und auf deren Rücken alles ausgetragen worden ist. Also das ist, fand ich echt schon wieder eigentlich doch ein ganz cooles Bild irgendwie. Also waren ein paar schöne Gedankenspiele, die sich bei mir da im Kopf zusammengetragen haben.
Ja, okay, ich komplett mit. Und es gibt ja auch keinen, es gibt halt am Ende, wie du sagst, keinen Strahlenheld in weißer Rüstung, sondern einfach alle sind am Arsch, alle sind kaputt und es war eine schlimme Nacht für jeden. Und genau, ja.
Ja, also
fand ich echt, das fand ich auch.
Ja, kann man auf jeden Fall, den kann man sich gerne mal angucken. Man sollte also jetzt keinen The Raid erwarten, ne? Also wirklich.
Nee, das sage ich ja gerade, ne? Also höchstens so Vorgarten-Raid, aber auch hier seine Möglichkeiten einfach voll ausgeschöpft. Wie du gerade sagst, halt als Regie-Zusammenarbeitsdebüt hier der beiden irgendwie haben glaube ich, beide so reingegeben, was sie eben aus ihren bisherigen B-Movies so mitgenommen haben. Und das ist, also mich hat er einfach überrascht. Dafür, dass ich davon vorher noch nichts gehört hatte, von dem Projekt kalt rein und hat mich einfach wirklich, wirklich gut abgeholt. Ja. Und auch, ist auch nicht zu lang, geht knappe 90 Minuten so.
Nicht mal, glaube ich, 85 oder so.
Genau, nicht mal, ja, überzieht's nicht, super.
Hat auch noch, den hier und da einen geilen Score und erzeugt meiner Ansicht nach ein richtig schönes John Carpenters Assault on Precinct 13 Flair zwischenzeitlich. Eben aufgrund des Scores, aufgrund der Farbgebung und aufgrund der Situation, die halt hier zusammen montiert wird. Also das fand ich schon. Hat mir schon gut gefallen.
Ja, ja und hier auch mit VfW auch schon verglichen ja. Eben gehabt. Ne?
Also die ja eben Home Invasion oder halt so Belagerungshorror ja. Spielen da viele, sag ich mal, Klassiker mit rein. Trotzdem hat der Film einen relativ guten Kniff oder einen guten Dreh, dass man zwar Vorbilder oder Vergleiche irgendwie ziehen kann, ohne dass der sich dabei wirklich, ja, dass der da unter zusammenbricht oder so.
Total leiden muss. Ja, genau. Ja, macht gut eigenständig. Mein Lieblings-Fun-Fact dann, aus den, danach waren immer noch so Q&As ja, der Filme. Mein Lieblings-Fun-Fact war, dass die das Haus bekommen haben, wo sie gedreht haben und da quasi machen konnten, was sie wollten, da es abgerissen werden sollte. Das heißt, die haben gesagt bekommen, hier habt ihr das Haus, irgendwie habt so viel Zeit, dann wird's eh platt gemacht, viel Spaß. Und deswegen konnten sie da auch so komplett frei drehen, da Wände einreißen, abholzen, alles tun, was sie eben in dem Film tun, weil es völlig egal war. Ja. Also das haben sie zur Verfügung gestellt bekommen und meinten, für Umme, meinten halt hier, macht's kaputt, wir machen's eh platt. Und ja, das machen sie auf jeden Fall im Film, genau. Da haben sie sich nicht zurückgehalten.
Ja, hier, Why Don't You Just Die, wäre vielleicht auch noch ein Vergleich, den man aus dem letzten Jahr ziehen könnte.
Ja, genau.
Geht auch
genau.
Auf kleinstem Raum geht's ordentlich ab und wird ordentlich viel zerlegt.
Genau, in seinen wildesten Momenten und das dann aber für quasi fast die ganze zweite Hälfte. Alright, dann lass uns noch mal weitergehen. Was machen wir als nächstes? Wollen wir den Deutschen mal besprechen?
Können wir gerne machen.
Schlaf hat sein Debüt gefallen. War es das Debüt auf dem Festival? Das muss ich gerade überlegen. Jetzt bin ich gerade unsicher, bevor ich Quatsch erzähle. Lief er da in der Premiere oder war es nur ein Zwischenstopp? Das muss ich mal gucken. Nee, ich glaube, es war nicht die Premiere.
Aber es ist sein Regiedebüt.
Aber es ist das Regiedebüt auf jeden Fall vom Regisseur, genau, und zwar von Michael Venus. Hat hier einen deutschen Genrefilm gedreht und Filmkenner oder Kenner der deutschen Filmbranche wissen, wie schwierig das oft ist in Deutschland. Und ja, worum geht's? Es ist ein Film, der sich im Grunde ist es ein Mutter-Tochter-Drama, das sich um eine Geschichte um Schlafparalyse, scheinbar real werdende Albträume bis hin zu Kleinstadtpolitik hinblättert, also sehr viele verschiedene Elemente hier aufbaut. Und im Grunde geht es um Mona, die ihrer Mutter Marlene helfen möchte, die immer wieder Albträume von einem seltsamen Hotel hat. Und Mona findet heraus, dass es das wirklich gibt und stellt dort dann in diesem Hotel, in diesem Ort, Untersuchungen an.
Ja, nicht ganz. Marlene findet heraus, dass es das Hotel gibt.
Marlene, Entschuldigung.
Reist dorthin und hat einen Zusammenbruch, der sie erstmal ins Krankenhaus führt und deswegen kommt ihre Tochter Mona und stellt dann eigene Nachforschung.
Kommt nach, so rum, genau. Ich habe auch die beiden irgendwie mal verwechselt, zweimal im. Genau, und stellt darum Nachforschung an und ihre Mutter liegt quasi dann in einer Art Paralyse, Wachkoma. Und dann geht's eben los. Und Auch hier wieder deutsches Genre-Kino und vor allem deutsches Kino vom Regiedebütanten. Ich hatte auch erstmal wirklich nichts erwartet. Bin da auch komplett erstmal offen rein. Und ich finde so, der Film wächst sehr mit seiner Zeit. Ich fand am Anfang, wenn es erstmal wirklich um diese typische Frage geht, was träumt sie da? Ist es irgendwie, geht es in Richtung Geistergrusel? Geht es in die Richtung so eher so Mystery? Oder ist es wirklich tatsächlich einfach nur ein Krankheitsdrama so quasi? Und der Film macht das am Anfang nicht so recht deutlich erstmal, was ich okay finde. Natürlich kann er jetzt erstmal sein Mysterium aufbauen. Aber ich war dann doch recht fix, spätestens wenn sie dann bei dem Hotel auch dann ankommt. Die Atmosphäre von dem Film hatte mich ziemlich schnell.
Also zumindest beim Hotel. Also spätestens ab dem Hotel, muss ich auch sagen. Es war eine coole Location und auch wie Figuren inszeniert werden, installiert werden, also wie sie wann wo auftauchen und wie sie sich dann dabei verhalten und was sie dann erzählen, da schafft der Film tatsächlich oder hat der Film meiner Ansicht nach einen schönen Spagat zwischen, ja eben, was gucke ich mir hier an? Ein Traumbewältigungsdrama oder beziehungsweise eben ein Traumata-Drama oder was ist das hier vielleicht doch eher schon Mystery oder hat das Ganze tatsächlich so eine Art Vergangenheitsbewältigungsding und wie das alles miteinander kombiniert wird, das hat mir auch im Laufe des Films immer besser gefallen, so dass ich halt irgendwann da saß und dachte, what the fuck, worum geht's jetzt hier gerade? Ja, aber nicht auf die negative Art und Weise, was wollt ihr mir jetzt gerade erzählen, sondern ey, ich will jetzt aber ganz schnell wissen, wie es hier weitergeht. So, ja. Also das war das für mich Entscheidende, ja, dass dann wirklich plötzlich ich nicht mehr ganz klar trennen konnte, ob das jetzt gerade eine Traumebene ist, die hier gerade verhandelt wird oder ob ich jetzt noch in der Realität bin oder wie vor allem halt auch gewisse andere Elemente, auf die man ja gar nicht näher eingehen muss, plötzlich mit da reinspielen. Nennen wir sie einfach mal Politik, ja.
Also das war wie gesagt, ich hatte schon Politik, wie genau muss man es nicht, also wäre dann auch schon fast Spoiler, deswegen das nur mal so. Aber der ist ja facettenreich. Und ich fand aber auch, dass er es schafft, das nicht so zu vermengen, wie du gerade sagst, dass du dann sitzt und denkst dir, wer mit wem und wie jetzt? Sondern ich fand schon, dass er das intelligent aufbaut und auch schlüssig. Es gibt zwar Stolpersteine im Film-Narrative, die zurückzuführen, wenn man drüber nachdenkt, dann auch schon, die man sich dann doch wieder erarbeiten kann. Aber da merkt man so ein bisschen, dass hier und da noch so ein bisschen der Verknüpfungspunkt so ein bisschen falsch gesetzt war. So, kann beim Debüt natürlich passieren, so. Aber es war nichts dabei, dass dem Film jetzt trotz seiner Ebene, also es ist jetzt kein Inception, ne, wenn wir über Traumebenen reden, ist jetzt kein Inception-Deepness, so. Aber er hat da schon verschiedene Ebenen, auf denen er eben mit dem Zuschauer spielt. Aber so, es wirkt immer alles schlüssig und du kannst es schon nachvollziehen. Und das fand ich auch, war bemerkenswert.
Also ich fand das war jetzt kein Kritikpunkt von mir, ne? Also ich fand das gut.
Nee, ich weiß.
Ja, also wie gesagt.
Ich habe das nur nochmal
untermauert. Ich hätte den halt schon, man kann den Film irgendwie auf 3-4 Ebenen einordnen und die greifen alle ineinander und behindern oder stören sich nicht oder fühlen sich irgendwie deplatziert an. Und das finde ich halt erstaunlich. Es gibt aber halt, wenn ich was kritisieren kann, es gibt halt schon mal hier und da so ein paar Momente oder Sequenzen, da fragt man sich, wie zielführend sind die. Ich sag mal, ein sehr nackter Traum zum Beispiel, der wird hier sehr lang oder relativ lang ausgespielt und da habe ich mich dann am Ende doch gefragt, warum er im Film war, weil er hat für mich keinerlei Relevanz zum Rest.
Nee, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, er wollte dann wirklich so ein bisschen einen auf Lynch, ein bisschen surreal, ein bisschen grotesk machen. Ein
bisschen Suspiria vielleicht.
Ja, genau. So ein bisschen, ich soll noch mal so eine Ebene reinbringen, wo man vielleicht auch gerade im deutschen Film so sagt, so, oh, das ist aber experimentell. Ja. Also es sieht gut aus. Die Szene ist, visuell ist die stark. Hab ich so fast ein bisschen auch an Andreas Skin erinnert. Genau. Aber ja, sie trägt tatsächlich nichts wirklich zum Film bei, das muss man sagen.
Aber was mich halt schon von vornherein fasziniert hat oder interessiert hat, als ich das, ich habe von dem Film schon auf anderem Wege erfahren, weil ich halt mitbekommen hatte, dass der einen regulären Kinostart bekommt. Und dann habe ich gesehen, der ist da, cool, dann gucke ich mir den jetzt mal an. Weil den würde ich jetzt, über kurz oder lang hätte ich den, glaube ich, eh fürs ZDF gucken müssen. Ich finde es halt geil, dass da halt Sandra Hüller mitspielt. Ja, weil da ich schon gedacht habe, okay, die spielt da mit. Entweder ist das Ganze doch seriöser, als ich denke, oder Sandra Hüller ist halt einfach noch viel cooler, als ich es noch irgendwie für möglich gehalten habe bisher. Man muss ja mal sagen, Sandra Hüller hat gespielt in Toni Erdmann. Ja, die hat in
Proxima.
Die hat in Fuck You Goethe 3, glaube ich, mitgespielt. Hm. Und die hat in Zwischen den Gängen mitgespielt. So.
Ja, also genau.
Die bewegt sich halt schon, sage ich mal, in vielen Bereichen und kriegt halt irgendwie, sage ich mal, in jedem Bereich irgendwie fast immer die beste Rolle ab oder beziehungsweise schafft es halt in jedem Bereich zu überzeugen, so dass man sagen kann, also sie war nicht der Schwachpunkt. Ja. Und jetzt spielt sie hier in so einem echten Genrefilm mit und das kann man echt mal sagen. Ja. Sie spielt in einem echten Genrefilm mit und ihre Tochter, gespielt von Großwantje Kohlhoff.
Kohlhoff.
Die kenne ich halt schon aus diesem Endzeit-Film. Ja, ein Zombie-Film aus Deutschland, basiert
ja, genau, stimmt.
Auf einem Comic. Ja. Und bei ihr auch, die hat ja jetzt auch schon, oder die hat ja auch bei Dings mitgespielt.
Die hat hier Wir sind jung, wir sind stark
und bei Tore tanzt. Und bei Slowburn hat sie auch mitgespielt, oder?
Ah, okay, ach, das habe ich noch nicht gesehen.
Slowburn habe ich nicht gesehen. Okay, bei Slowburn spielt sie nämlich auch, glaube ich, eine der Jugendlichen mit. Okay. Ja, genau, und Tore tanzt und so. Und auch die.
Ja, die ist gut.
Die
ist gut.
Ja, auch die hat halt irgendwie gerade, also die hat für mich so einen Werdegang, der nach meinem Gusto ist, sage ich jetzt mal. Ja? Also wo man halt schon sagt, ach guck mal, die war schon da und da. Also die ist nicht genrefremd, die hat Bock auf, glaube ich, so Rollen. Und die ist immer da, wenn irgendwie sowas gefordert wird. Und das war auch schon wieder so ein Pluspunkt. Und da muss man halt auch sagen, ne, da gibt es eine Figur namens Otto, glaube ich. Der spielt das echt gut, ey. Also der spielt das wirklich überzeugend scheiße. Ja? Also den habe ich gerne zugeguckt. Und Marion Kracht, auch eine große, gute Darstellerin.
Vor allem von dem Otto, so die Emotionswechsel sind mega.
Mega. Ja, also da kommt wirklich einiges Kino, Gutes zusammen. Und ich finde, das ist genug, um über gewisse Sachen, ja, wie du schon gesagt hast, über gewisse Anknüpfungspunkte oder gewisse Darstellungen hinwegsehen zu können und vielleicht auch mal, ja, ich denke, es wird den einen oder anderen geben, der sich gefragt hat, oh, warum ist das Thema jetzt damit drin? Aber auch das, finde ich, passt da eigentlich ganz gut rein, denn es hat sogar eine Verankerung oder eine Verknüpfung zur eigentlichen Geschichte des Films. Und dann wiederum ist es für mich vollkommen legitim. Also ich war auch sehr überrascht, dass wir hier ein schönes, deutsches und dann halt auch so prominent besetztes Genre Werk haben, das sich traut, mit gewissen Ebenen zu spielen und auch mal gewisse Sachen auszureizen und vielleicht nicht über alle Maßen rund zu sein. Und da, finde ich, ist der Film auch thematisch echt in der ganz großen Nähe oder ganz nah bei Cortex von Moritz Bleibtreu, der neue Film. Mhm. Also auch da geht es um Traumbewältigung und Traumdeutung und aber auch Traumübergreifendes. So, ja? Und finde ich gut, dass sich jetzt deutsche Regisseure so an solche Themen mal rantrauen und sie versuchen, in ihren Filmen zu verarbeiten. Und dann dafür auch noch die Gelder kriegen, um das vernünftig aussehen zu lassen.
Genau, weil hängt ja auch kleines Fernsehspiel mit drin. Ja. Und haben wir auch erzählt, also die haben 5 Jahre Pre-Production quasi gehabt, inklusive Gelder sammeln. Also es war wohl, deswegen sage ich am Anfang eben, deutsches Genre-Kino hat es nicht einfach. Ja. Die haben echt gekämpft, wie der Michael Wieners erzählt hat. Die haben viel Ablehnung erfahren in den Jahren. Die mussten immer wieder die Töpfe eben füllen. Das war echt nicht einfach wohl. Und sie haben wirklich lang gebraucht, bis sie jemanden gefunden dann hatten, der ihnen zuhört, als sie quasi das Wort Genrefilm erwähnten. Und sie haben sogar absichtlich, hat auch erzählt, sie haben absichtlich nirgendwo das Wort Horror erwähnt. Sie haben immer von Drama, ein bisschen Mystery war da, glaube ich, das höchste der Gefühle, was sie erwähnt haben, weil sie wussten, wenn sie da reinkommen und sagen, wir machen einen deutschen Horrorfilm, fliegen sie halt wieder raus. Und das ist echt schade.
Ja.
Das ist echt schade.
Denn man sieht ja, da sind gute Ideen. Das sind Sachen, die kann man auch jetzt, sage ich mal, wie Genrefilme auch in Amerika schon immer gemacht haben, als Spiegelbild der Gesellschaft sehen oder mit Bezug auf gesellschaftliche Themen und Entwicklungen und aber trotzdem auch einfach das Visuelle für sich sprechen lassen. So. Also da ist Schlaf echt eine schöne Überraschung.
Absolut. Und übrigens, wie hieß nochmal diese Kellnerin, ich weiß gar nicht,
Franzi,
glaube ich, hieß sie. Ich ganz überlegt, woher ich die kenne. Das ist ja Martina Schöne-Radunski, die hat in einer der German Angst-Episoden mitgespielt.
Ah, da kann ich okay.
Also auch Genre erfahren hier. Ja. Da steckt alles drin. Genau. Ja, auf jeden Fall auf die Uhr setzen, definitiv. Wenn der einen Release erfährt, guckt euch Schlaf an. Dann lass uns doch zu dem kommen, den du auch noch gesehen hast, bevor ich dann noch kurz den Abriss machen kann von denen, die du nicht angeschaut hast. Aber da müssen wir auch gar nicht viel darüber verlieren. Lass uns lieber noch ein paar mehr Worte sagen über Coco die, Coco da. Ja. Wow.
Ja, das
da kann ich nur erstmal mit dem Wow einsteigen. Ein Film von Johannes Nyholm, eine dänische-schwedische Produktion. Und ja, bei dem Plot kann man gar nicht zu viel sagen. Es ist im Grunde ein Film über Verlust und Trauerbewältigung, nachdem ein Paar ihr Kind verliert.
Ja, aber wie das geschildert wird, das ist schon mal entscheidend. Da geht es nicht darum, was passiert, sondern wie es gezeigt wird. Das war schon, keine Ahnung, das war so normal wie schräg. Der Film schafft es am Anfang, in der ganz normalen Situation, also aus ganz normalen Situationen, doch irgendwie schräge Situationen zu machen, ohne dass er großartig, weiß ich nicht, so typische Genremittel wie eine bedrohliche Musik oder die, weiß ich nicht, entsprechende Null. Lichtsetzung oder so bemühen oder aufwenden muss, sondern der schafft es irgendwie in einem ganz normalen Setting, aber wirklich ganz schräge Situationen hervorzurufen, die sich dann aber im Nachhinein immer wieder als ganz alltäglich entpuppen, so. Ja, wo du halt immer denkst, ey, was ist jetzt los? Und dann ist es aber wieder einfach ganz normal erklärt. Also es war schon echt, das fand ich schon faszinierend. Ja, und dann
Der Anfang wirkt fast schon so erschreckend alltäglich, als ob du ein Urlaub-Video guckst von dir selbst.
Genau.
So, das könnte immer irgendwo passieren. Ja,
abgesehen davon, dass ich mir niemals diese Hasen fressen ins Gesicht malen würde.
Ich rede nicht von mir selbst, aber theoretisch.
Ja, und ich meine, und alles, was dann passiert, da darf man eigentlich nicht so viel drauf eingehen. Ey, das wäre zu schade. Also die beiden fahren halt als Teil ihrer Trauerbewältigung campen oder zumindest in den Urlaub. Und das geht böse nach hinten los, sagen wir so.
Sehr böse.
Ja, und wirklich immer wieder böse. Und jetzt könnte man sagen, sagt man das? Nimmt man das? Ich glaube, das wurde auch schon im Programm irgendwie vorweggenommen, ne? Dass man,
was denn?
Naja, dass das berühmte Wort Groundhog Prinzip.
Ach so, ja. Ich meine, ich habe das ja auch in unserer, wo wir darüber gesprochen hatten im Vorfeld, habe ich das ja auch erwähnt. Du meinst direkt, guck erstmal weiter. Von daher, ich finde diesen Aspekt, dieses Groundhog Day Aspekts, das heißt, denselben Tag immer wieder erleben, der ist ja hier nicht so, also der wird ja hier nicht so genutzt, wie man es auch sonst aus dem Genre erkennt.
Eben, genau. Also, davon sollte man.
Das hat nicht so die Bewandtnis hier eigentlich.
Genau, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn auch wenn gewisse Situationen auf den ersten Blick so wirken, als wären sie einfach wiederholt, werden diese Situationen immer wieder anders ausgespielt.
Genau.
Und verlieren bei keiner Situation an ihrer Intensität oder halt schaffen es immer noch irgendwie eine Spur härter zu werden. Und dann, wenn du denkst, es wird nicht mehr irre, dann ist es plötzlich einfach nur, wow, aha, okay, so ist es. Und da fallen einem dann wirklich so echt diverse Schuppen von den Augen oder gehen diverse, keine Ahnung, Fragezeichen im Kopf, werden in Luft aufgelöst, ohne dass man wirklich, glaube ich, alles verstanden hat oder dass man wirklich alles deuten musste oder konnte. Aber ich finde, das machen die Macher hier, und das macht der Nyholm, der macht das so geschickt, meiner Ansicht nach. Großartig.
Ich finde, das meiste kannst du sogar deuten, weil es trotzdem, es fußt ja auf etwas und selbst ja diese Antagonisten hier fußen ja auf etwas, was man am Ende dann erfährt in der letzten Szene.
Ja, ja, das schon, aber ja, ich glaube, da ist noch eine Menge mehr dazwischen, dass man nicht unbedingt bei dem ersten Mal vielleicht erfasst hat. So. Also
mit Sicherheit.
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich den Film jetzt noch zweimal oder dreimal gesehen habe, und das werde ich mit Sicherheit tun, dass man da nochmal irgendwie Sachen neu sieht, neu einordnen kann.
Das stimmt.
Oder vielleicht schon wieder was anderes gehört hat oder eine andere Analyse dazu erfahren hat oder gelesen hat und das halt eben versucht oder den Blickwinkel nochmal versucht anzusetzen und so. Also das, finde ich, ist gegeben. Und auch hier wieder so ein Film, der aus minimalen Mitteln so viel rausholt.
Ja, Wahnsinn.
Wirklich so viel. Ich meine, hier sind 5 Darsteller am Werk irgendwie.
Und ein Zelt und ein Auto.
Und damit kriegen die Horror und Unbequemes und einen Hund, muss man dazu sagen.
Und einen Hund, ja, stimmt.
Und damit kriegen die aber so unbequeme und fiese Szenarien hin, wo du gedacht hast, also diesen.
Also ich sag ja, der erste Gedanke, der mir so nach den ersten halbe Stunde, 40 Minuten in den Kopf schoss, war irgendwie so Funny Games im Wald.
Ja.
Aber ich kann halt direkt sagen, dass dieser Beschreibung wird das wird dem Film nicht gerecht, weil da ist so viel mehr drin.
Ja,
der hat halt so viele, also jetzt nur mal, das ist so vielleicht zur Einordnung so ein bisschen in die Richtung, was so grob man sich vorstellen kann, so. Aber der ist wirklich, der hat so viele Ebenen, der hat so viele Anhaltspunkte, so viel zu erzählen in seiner, wie du sagst, Einfachheit. Aber gleichzeitig ist er eben so übel hart, aber ohne dabei jetzt irgendwie plakativ zu sein oder jetzt irgendwie Gore oder so überhaupt nee, nicht. Das ist eine andere Art von, genau, ist eine andere Art von Härte.
Es ist diese Funny Games Härte.
Ja, schon. Also der Vergleich ist vielleicht doch schon angebracht. Dann kann man sich zumindest so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung unangenehm es geht. Ja, ja.
Also es ist wie, vielleicht Funny Games im Fabelwald so.
Oh ja, das ist gut.
Weil das hat ja alles auch noch irgendwo einen folkloristischen Anstrich.
Ja, ja, da, total. Das ist alles ein bisschen märchenhaft,
ja, auf eine gewisse Weise. Und ja. Gleichnis ist sowieso gegeben und trotzdem ist da halt eben diese Härte, diese eiskalte Härte. So. Aber die dann wiederum Spiegelbild ist auf das, was den beiden ja widerfahren ist. Eiskalte Härte. Ja, also das Leben hat grausam und eiskalt zugeschlagen in einem Moment, wo du niemals damit gerechnet hast. Und ja, es kennt keine Gnade. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich cool. Also, und dann sieht es auch gut aus. Auch wenn es relativ spröde ist, kann man das so sagen.
Ja, schon. Aber trotzdem, es hat eine gewisse Ästhetik.
Ja.
Und obwohl er auch so roh ist. Und auch gerade genau. Diese Szenen im Wald sind ja eigentlich so, also eigentlich dürften die gar nicht so gut aussehen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber es ist so gut inszeniert, es ist so gut geschossen, das ist halt wirklich, wirklich hochwertig.
Und clever aussehen. Geschossen. Also immer wieder mit so etwas längeren Plansequenzen, bei denen sich zum Beispiel die Kamera im Auto befindet. Oder halt am Auto dran und immer nur, sag ich mal, das Geschehen, dem Geschehen hinterher schwenkt so. Also das haben sie auch geschickt gemacht. Der Wechsel zwischen, ja, rasanten und aber eben halt sehr lang hingestellten Szenen, das fand ich auch beeindruckend. Also
es ist schon. Dazu kommen diese tollen
Schattenspiele, ne?
Schattenspiele, das ist ja auch Wahnsinn.
Ja. Also muss man mal sagen, ne, mit ganz einfachsten Mitteln sehr viel Emotionen nochmal rausgeholt, aus so einer ganz einfachen Animationstechnik. Hut ab.
Und die auch nochmal quasi märchenhaft den Plot nochmal auf eine andere Weise erzählen.
Genau, und die das Ganze nochmal unterfüttert, so. Also, es ist echt.
Der ist schon echt smart, ey.
Ja, ja. Ein gutes Ding.
Und Ohrwurm von der Hahn ist tot danach halt.
Ja. Furchtbar. Ja, klingt aber auf, was ist es, Dänisch oder Schwedisch? Klingt auf jeden Fall ein bisschen lustiger.
Ja, Schwedisch, glaube ich, dann, ja.
Ja. Krokodil.
Ja, gut, das Krokodil ist im Deutschen ja auch, aber klar, ja. Ja, ey, Brett.
Ja.
Wahnsinn.
Also mit einem Festival, mit das Festival-Highlight, würde ich sagen.
Sicherlich unzugänglich. Wird sicher auch da wieder natürlich eine Warnung, so in der Hinsicht. Sicherlich kein Film für jedermann. Den muss man auch wollen, so.
Ja.
Man muss offen sein für solche Grenzfilme, die ja auch dann noch ein bisschen mehr erzählen. Das heißt, berieseln lassen ist da eher nicht. Man muss sich schon reinfinden. Aber wenn man auf sowas Bock hat, dann ist Kokodikoko da auf jeden Fall ein echtes Highlight.
Und dafür, dass man halt so eine Tortur durchsteht, muss man auch sagen, ist es ein überraschendes Ende.
Total. Und das Ende ist, ja, das steht genauso, wie es muss.
Ja, genau.
Weil du denkst in dem Moment, nämlich wo das Ende passiert, denkst du, jetzt geht's eigentlich weiter, nahtlos, und dann ist Ende. Und dann bist du aber auch im nächsten Moment so, ja klar, das macht ja auch komplett Sinn. Das ist ja genau so muss es enden.
Ja.
Es ist wirklich, ja, Hut ab für diesen Film. Es ist wirklich, der hat mich echt nachhaltig wow geflasht. So, ja, doch. Muss ich sagen, mit mein Festival-Highlight.
Ja.
Ja, mehr hast du gar nicht geguckt, oder?
Was hast du noch?
Sator
habe ich noch.
Sator können wir noch drüber kurz sprechen, wo wir schon wieder bei langsam sind. Ah, ja. Es zieht sich
durch. Ja gut, also Luz und Sator habe ich noch gesehen.
Ja, dann lass die beiden noch schnell als Langsamkeitspaket.
Ja, das sind die Slowburner im wahrsten Sinne des Wortes.
Abfrühstücken. Lass uns mit Luz anfangen. Da können wir, glaube ich, nicht so viel drüber reden. Das ist ein so weirder Film.
Fandst du? Ich fand's da gar nicht so weird.
Also das heißt, er war weird in seiner, was will der Film mir sagen? ja. weird so. Da, aber komplett. Also den habe ich einfach nicht, den habe ich nicht in seiner Sinnhaftigkeit nicht begriffen. Hat mich nicht, hat mir nicht erschlossen, was der Regisseur Juan Diego Escobar Alzate von mir möchte. kolumbianisch-US-Koproduktion. Und es geht um einen, ja, einen Kultführer, El Señor, in einem abgeschiedenen, ja, Berg, ein Dorf ist schon zu viel ausgedrückt, in einer kleinen Kommune. Und ja, der hält sich gern Kinder gefangen, nennt die Jesus und was ist los?
Ja, macht den für alle Scheiße der Welt verantwortlich, aber ja. sieht ihn gleichzeitig als Heiland.
Genau.
Und nimmt sich aber auch jede Frau, die er irgendwie will oder die irgendwie seinem Willen nicht gehorchen wollte und zwingt sie halt zu Sex oder schlägt sie, wie immer er lustig ist. Und ist, ja, weiß ich nicht, also ja, ich weiß, Männer sind scheiße. Und das habe ich jetzt hier 140 Minuten lang erlebt. Und am Ende muss ich sagen, frage ich mich, warum? Also, weil der selbst der Film fängt nichts mehr mit ihm an. So, also welche Erkenntnis habe ich jetzt anhand von dieser Figur mitgenommen? Ja, ich weiß, man sollte sich nicht blindlings in jede Religion stürzen und sollte auch nicht wirklich blindlings alles machen, was die Religion einem erzählt. Aber ja. Dafür war es dann einfach zu viel von nichts.
Ja, es war wirklich viel von nichts. Und vor allem auch, der Film hat ja auch keine Pointe, weil er hat ja auch keinen Relief. Also es ist nicht so, dass sie am Ende, wie du sagst, Patriarchat, irgendwie, dass die Frauen dann sich irgendwie über den Mann erheben. Nein, sondern am Ende ist dann trotzdem irgendwie so ein seltsamer religiöser Abgesang nach dem Motto, am Ende, trotz aller Schwierigkeiten und des Hasses, müssen wir, also sind wir als Familie vereint und irgendwie, also es war super seltsam. Er hat überhaupt keine, er hat gar keine Ausdrucksweise am Ende, so. Und dafür erzählt er mir halt dann, wie du sagst, so den ganzen Film über, auch mit, nicht nur mit der Vater, dann gibt's ja auch andere männliche Personen, die dann eben den Frauen nachstellen und so weiter, die da leben. Und aber ja, es hat eben keine wirklichen Konsequenzen, außer wenn der Vater selbst eingreift, dann geht auch schon wieder die Macht vom Mann aus. Also es ist weder ein Female Empowerment, es ist noch ein sich lossagen, auch wenn sie es zwar teilweise hinterfragen, aber sobald sie irgendwie dann was geschenkt bekommen, sind sie wieder glücklich für den Moment. Auch mit diesem Kassettenrekorder dann, also der Film spielt ja trotzdem in der Neuzeit, es gibt also zumindest so Kassettendecks, tragbare, nur sie sind natürlich trotzdem, sie wollen sich nicht in die Gesellschaft da ja eingliedern quasi. Und weiß ich nicht, das ist alles Szenen, die nicht relevant sind, sind zu lang. Und die, wo man vielleicht was rausziehen könnte, werden schnell abgehandelt. Und ja, wie gesagt, einen Abschluss findet er auch nicht. Also ich fand den, der hat mir nichts gegeben, der Film. Der hat mir nicht verraten, was er von mir will.
Ich muss leider auch sagen, also ich konnte bei allen Botschaften, die er versucht unterzubringen, war da keine, die mich sonderlich beeindrucken konnte oder wo ich gedacht habe, ach ja, okay, deswegen ist dieser Film da. Also
Der Film
sieht schick aus, der sieht toll aus.
Das wollte ich gerade sagen, da muss man halt sagen, der Film sieht verboten gut aus, dafür, dass der, was war es, $20,000, glaube ich, gekostet hat.
Dollar.
Also der sieht aus wie das Achtfache, muss man wirklich mal sagen. Ich finde, der hat so eine Grobkörnigkeit, die Kamera, das sieht aus wie so ein 70er-Jahre-Streifen. Ja,
wie so ein Heimatfilm irgendwie, aber mit halt erschreckenden Themen oder Inhalten. Und es gibt auch die ein oder andere wirklich harte oder unbequeme Szene, das will ich auch gar nicht abstreiten, die wirkt auch, ja. Aber auf 140 Minuten verteilt und dann auch wieder pointless. Also ich habe Ich habe verstanden, dass der Typ halt ein Wichser ist und ein Arschloch ist und die Frauen oder alle anderen unter ihm leiden so und sich auch bereitwillig, sage ich mal, diesem Martyrium hingeben. Aber ich kriege nicht hin, warum? Ja, oder beziehungsweise, wenn ich hinkriege, warum sehe ich nicht mehr darüber hinaus? So, also irgendwie. Ist das eine Zustandsbeschreibung, die sich in einem Wohlgefallen in eine Fantasie flüchtet so? Oder in die Möglichkeit, dass es vielleicht so ist oder vielleicht auch nicht? Und da muss ich sagen, nee, tut mir leid, das ist mir zu wenig.
Ja, und auch diese ellenlangen religiösen Monologe, die völlig nichts erzählen quasi. Da kann ich aus der Bibel vorlesen.
Das da ist, muss ich sagen, also weiß ich nicht. Da würde ich, und das ist ein Film, der halt alles andere als Wohlfühlkino ist und der nicht dafür gedacht ist, dass man sich den mehrfach hintereinander reinzieht oder so. Aber da gucke ich mir doch echt 10-mal lieber nochmal Dogtooth an, hintereinander von mir aus. Mhm. Denn da gehe ich mit, weißt du? Also da habe ich das Gleiche in kälter, pervertierter, besser gemachter und fassungsloser machender. Ja, und da sitze ich am Ende da, bei dem Ende und denke mir, Kofferraum, geh bitte auf. Ja, und hier denke ich nur, geh bitte zu Ende. Geh bitte zu Ende.
Geh bitte zu Ende, ja. Also. Ich musste halt sehr an The Other Lamp denken. Das ist ein Film, der lief auf den Filmfest White Nights, auf den Nights dieses Jahr, Fantasy-Filmfest White Nights. Und der war für mich quasi ähnlich. Da ging es auch um Kult. Ein Mädchen, das sich langsam darüber erhebt, da ausbrechen will, das alles hinterfragt. Und da gab es nämlich auch am Ende eine Konsequenz des Ganzen und ein Empowerment und einen Wandel. Und da habe ich auch dann verstanden, auch wenn der auch sehr langsam war und ein bisschen geschwurbelt hat, ohne Sinn und Verstand zwischendurch. Aber zumindest das Ende war dann eine Konsequenz, wo ich sagen konnte, okay, dafür habe ich den Film geguckt. Ja. Und das fehlt halt hier bei Loose einfach, ja.
Ja, eben, das ist es halt. Ne? Ich will ja keiner abstreiten, dass man das irgendwie oder dass man was in diesem Film entdecken kann und sehen kann. Aber wir haben es halt irgendwie nicht gefunden und nicht entdeckt. Und außer den Bildern, muss ich sagen, dafür reicht es mir dann nicht.
Ist auch nichts hängen geblieben so richtig, bis auf die Bilder. Ja, muss man einfach sagen. Da verpuffen sogar die paar derben Szenen, weil sie einfach keinerlei Impact haben dann, ja. Also Loose, The Flower of Evil, wenn ihr darüber stolpert, mit Vorsicht genießen, sage ich mal. Und Sator, ja. Im Grunde ja. Wobei man sagen muss, da der bleibt mir zumindest doch aus ein paar anderen Aspekten mehr im Kopf, vielleicht zumindest als Loose. Aber es ist auch ein sehr, sehr ungewöhnlicher Film. Geht um einen Mann, Adam, lebt allein in einer Waldhütte, beobachtet Tiere durch seine Futterkameras. Ab und zu kommt sein Bruder Pete vorbei. Und ansonsten gibt es in seinem Leben eigentlich nur seine Großmutter Nani, die ja von Sator erzählt.
Nee, sogar und besessen ist, also besessen übernommen ist. Wird. Sie sagt halt, hin und wieder ist dieser Sator da und übernimmt sie und zwingt sie halt Sachen niederzuschreiben.
Zu machen, die sie nicht, oder ja, genau.
Ja.
Und ja, kurz bevor wir über den Film reden, Fun Fact, also der das ist schon echt beeindruckend, der ganze Film wurde ja vom Regisseur Jordan Graham selber gemacht, also alles irgendwie, der hat alles gemacht. Über Jahre. Der hat sogar die Hütte gebaut, in der der Film spielt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und er sagt halt, diese ganze Geschichte basiert quasi auf seiner echten Großmutter, die dement war.
Genau. Und eben auch von einem Sator erzählt.
Diese Sachen auch niedergeschrieben hat. Und er hat quasi erzählt, der Film war eigentlich schon fertig.
Ja, zur Hälfte.
Er war fast fertig.
Er steckte zur Hälfte irgendwie drin, glaube ich.
Also er sagt im Q&A meinte er schon, er wäre so gut, also der Film war eigentlich fast fertig.
Fast fertig, okay.
Und dann hätte er das erfahren, hätte daraufhin quasi alles nochmal dahingehend umgeworfen und dieses Sator eben als, ja, was auch immer, Wesen, Gottheit, Geist, Spirit, was auch immer, Dämon eingebaut. Und da frage ich mich, wie hätte der Film ausgesehen, ohne dass er das erfahren hätte? Und was wäre dann quasi der Point gewesen? Aber ja, so ist es halt quasi noch mal eine Hommage an die Geschichten seiner Großmutter. Und da muss ich halt so ein bisschen sagen, du hattest ganz am Anfang gesagt, du hast den vor mir gestartet gehabt, du meintest, da geht es ein bisschen Richtung Blair Witch Project.
Ja.
Und beim Anschauen musste ich mich dann so fragen, Moment mal gerade, Blair Witch Project hat ja damals in den 90ern damit gespielt, dass sie gesagt haben, boah, das ist alles echt und die Bänder wurden wirklich gefunden und hast du nicht gesehen. Und jetzt musste ich mich nach dem Film nämlich ja auch fragen, hat Jordan Graham das wirklich, also stimmt das? Hat das wirklich seine Großmutter alles aufgeschrieben oder hat er diese Story erfunden, um da so einen wahren Kern hinter zu spinnen, den es gar nicht gibt?
Vielleicht. Kann sein.
Ja.
Aber er sagte ja auch, dass diese ganzen Videoaufnahmen, dass die ja echt sind. Dieser Geburtstag von seiner Großmutter, den er damit, oder diese Geburtstagsfeier, die man im Film mitten sieht. Und da muss man hinzusagen, das ist krass, der Film spielt halt doch schon mit ein, zwei extremen Formaten. Also dieser Film ist teilweise noch kleiner als Lighthouse. Das ist schon, fand ich schon irgendwie erstaunlich.
Ja.
Und hat dann halt wirklich echte Aufnahmen, also seine echten Großmutter mit eingebaut. Ob es diese Frau wirklich gab, ob das wirklich seine Großmutter ist, das wissen wir nicht. Aber wenn dem nicht so ist, dann ziehe ich noch mehr meinen Hut davor. Weil dann ist ihm halt da ein echt guter Coup gelungen.
Das zu verkaufen.
Ja. Das zu verkaufen, ja. Wenn man davon nichts weiß und diesen Film dennoch sieht, dann muss dieser Film für sich stehen. Und das wird schwierig.
Ja? Oh ja.
Das gestehe ich jedem zu, wenn er sagt nach der ersten halben Stunde, nee, wisst ihr was, das ist mir jetzt halt wirklich zu langsam und das ist mir zu viel Genuschel von dem, was irgendwie, wenn überhaupt was geredet wird. So.
Es gibt viele Bärte und in die wird sehr viel genuschelt. Ja.
Genau, und irgendwie führt dieser Film zu nichts. Das ist tatsächlich ein Eindruck, den kann ich nachvollziehen und der hält sich auch sehr lange. Aber wenn man dem Film dann halt mal seine so eine 40 Minuten gibt, dann finde ich, schält der langsam das raus, was er wirklich gut macht. Also was er wirklich gut macht. Also ich finde so die zweite Hälfte, wenn ich sogar, oder von mir aus das letzte Drittel, da fährt er richtig ordentlich auf.
Und die hat mich atmosphärisch richtig gekickt.
Ja,
muss ich sagen.
Und ich finde, dieser langsame Aufgelopp, der ist, glaube ich, genau dafür da, damit ich das so kriegt. Ja, da passieren dann nämlich wirklich Blair Witch-Momente, wo ich gedacht habe, cool, das kriegt der hin, ohne jetzt irgendwie einen auf Found Footage machen zu müssen, sondern einfach nur mit einem Lichtkegel. Ja, das fand ich halt richtig cool. Ja, diese ganze Szene ohne Musik, nur mit irgendwie Naturgeräuschen. Und wenn man dann noch hört, dass der Typ original alle Sounds nachträglich eingefügt hat, ne? Alle.
Das ist unfassbar.
Ja, 1000 Stunden Color Grading. Also, ja, das ist etwas, das kann man wissen. Wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht unbedingt an dem Film. Aber man sieht, dass der Film doch echt verdammt gut aussieht und verdammt gut wirkt. Also der hat eine Stimmung, der hat eine Atmosphäre, der hat eine Dichte, ja, die man irgendwie greifen kann. So. Also die Bilder im Wald, das ist Hammer. Das ist wirklich geil. Und das sieht aus wie eine hochwertige Produktion. Und jetzt erzählt der Typ mir, dass er original alles selbst gemacht hat und höchstens, keine Ahnung, im besten Fall 4 Leute am Set waren. So. Also da muss ich einfach mehr Respekt zollen, als ich vielleicht sagen kann, dass das ein unterhaltsamer Film ist.
Ja.
Aber allein für das letzte Drittel, von mir aus, sagen wir, es ist nur das letzte Drittel, da sind so viele What the fuck und unheimliche und beklemmende Momente drin oder atmosphärisch geile Momente. Ja, allen Respekt und ich sage, es ist eine spaltende Empfehlung. Weil ich denke mal, wenn man den Film sich anguckt, dann wird man schon sagen, so, ja, der sieht schon ziemlich geil aus, aber der hat mir absolut nicht gefallen, weil er so langsam und langweilig ist, dass ich am liebsten rausgegangen wäre. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber ich denke mal, es wird auch einen guten Anteil geben, die das bis zum Ende durchziehen und sagen, cool.
Ja, das würde ich unterschreiben. Wie du sagst, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt, dann kann man ihn direkt noch mehr zu schätzen wissen.
Genau.
Das ist natürlich schon, ist schon bemerkenswert einfach. Aber natürlich klar, wenn du einfach nur den Film schaust, dann verstehe ich jeden, der auch sagt, ich penne gleich ein hier, weil es ist wirklich, also das ist Slow Burn to the Max so. Der reizt es wirklich extrem aus und wie du sagst halt, die Dialoge sind wenig leise, in sich reingegrummelt, du musst wirklich dreimal ihn hören, und trotzdem sollte man das, denn trotz die erzählt, wenn überhaupt wird darüber die Geschichte nämlich erzählt, wenn du es nicht über die Oma erfährst, so quasi.
Ja.
Sollte man schon ein bisschen beachten, aber wie du sagst, an der zweiten Hälfte, letztes Drittel, da setzt halt dann die Bildsprache ein und der Grusel und da wird es wirklich halt gut. Also allein die in der Hütte allein, auch was da für Kameraeinstellungen sind, wenn da dieses Sator oder was auch immer das ist, dann eben da einkehrt, das Sounddesign in der Hütte, wenn er dann einfach nur nachts so hört, Geräusche, ja, Schritte, ja. Knarren, er ist sich unsicher, soll ich mein Zimmer verlassen? Dann hast du so Kameraeinstellungen, links ist wieder auf eine Tür, da wartest die ganze Zeit, da irgendwas erscheint, aber eigentlich spielt sich alles rechts im Dunkeln ab und es ist wirklich, wirklich gut. Und dafür lebt dann der Moment. Plus es gibt dann auch eine ziemlich deftige Gewalteskalation dann auch noch,
ja.
Die kurz und schmerzhaft ist. Ja, die setzt ihm was noch die Krone dann noch kurz vor Schluss auf. Also dafür bin ich dann gern dran geblieben. Dann hat sich da auch so das, sag ich mal, Durchsitzen der ersten Hälfte dann doch gelohnt.
Am Ende. Und der ist halt auch nicht lang, muss man dazu sagen.
Ne? Er wirkt halt aber sehr lang.
Er wirkt halt deutlich lang, aber der ist halt auch im Endeffekt, hat man dann nur so 80, 85 Minuten seines Lebens vergeudet, ja.
Ja, er wirkt halt wirklich durch das extreme, zehrende Langsame fast schon in der ersten Hälfte, wirkt er wirklich fast wie ein 2-Stunden-Film, obwohl das nicht ist, ja. Das ist mir selber passiert. Da war ich auf die Uhr am Gucken und dachte mir so, boah, wie lange läuft denn der schon? Also wie eine halbe Stunde. Also da muss man halt sagen, das muss man dann so ein bisschen abkönnen. Aber ja, ich fand auch, der Outcome macht's dann wett. Aber trotzdem ja auch von mir vorsichtige Empfehlung. Auch den muss man so ein bisschen wollen.
Ja.
Und vor allem, wie gesagt, wenn man diese Hintergrundinfos hat, finde ich, dann kann man die noch so ein bisschen mehr wertschätzen fast. Weil dann wenn man das mal vorstellt nach dem Film, so alles allein gemacht und dann eben, wie du sagst, wenn dieser Kniff wirklich war, diese Oma gab's nicht und das Ganze ist quasi auch so ein Blair Witch-Move, Hut ab, wenn's die aber gab, auch irgendwie krass, Ob ja, man seine Großmutter dann in einem Film verwursten muss?
Nö, also ich meine, dann ist es schon, eine krasse Art und Weise, sage ich mal, seine Familiengeschichte zu verarbeiten oder seine Familiengeschichte in die Kreativität mit einfließen zu lassen. Aber ich habe über den Typ ja auch so ein bisschen gelesen, dass der schon vieles gemacht hat an Kurzfilmen und Werbespots und Musikvideos und keine Ahnung. Und er selbst hat ja auch erzählt in dem Q&A, dass er schon eine relativ, ja, also eine krisengeschüttelte Familie hatte. Ne? Also dementsprechend traue ich ihm das auch zu. Ich weiß es nicht. Ne? Vielleicht ist es wirklich eine Marketingmasche. Dann wäre es krass.
Also er hatte die ganzen Unterlagen ja auch bei dem Q&A dabei, ja, in die Kamera gezeigt. Wenn das alles gefaked ist, ey, dann, ey, Hut ab, Typ.
Ja, Hut ab. Dann bist du halt der John Doe aus Seven unter den Filmemachern. dedicated bis zum Anschlag. Oder halt, er hat es halt wirklich gemacht und dann auch dann muss man auch sagen, trotzdem, ne? Also dann hat er geschafft, diese ganze negative Energie, die ihn ein Leben lang umgeben hat, in eben 7 Jahre Filmprojekt oder Filmarbeit reinzustecken. So muss man ja auch mal irgendwie dann anerkennen. Ne? Andere Leute, weiß ich nicht, die müssen eingeliefert werden. Er baut sich halt eine Hütte, in der er halt einen Horrorfilm drehen kann. So. Also vielleicht ist das sein Mittel und Weg gewesen, um eben das alles zu verarbeiten.
Auch es dann ist sein Kokodikokoda.
Ja, also auch dann finde ich es absolut respektabel. Es ist absolut halt einfach ein zäher Film. Da kann man halt nicht drum rumreden. Aber für eben, wie er dann ausläuft, ist diese Trägheit schon gerechtfertigt, meiner Ansicht nach.
Ja. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, würde ich mitgehen. Okay, dann, dann haben wir es aber, glaube ich, jetzt von der Liste, die wir gemeinsam gesehen haben. Ja, bleiben noch zwei über. Und zwar gab es noch, mache ich im Schnelldurchlauf gerade, The Deep Ones gab es noch. Ein, ja, Lovecraftian Creature-Horrorfilm von Chad Farron. Der hat unter anderem diesen unfassbar B-trashigen Exorcism at 60,000 Feet gedreht. Ein Exorzismusfilm im Flugzeug. Guckt ihn euch an. Spaß pur, wenn man auf Trash steht. Ja, er hat hier einen Film gedreht, worum geht's? Es geht um ein finnisches Paar, die machen Urlaub an der amerikanischen Küste und ihre Vermieter entpuppen sich als Kultanhänger, die Cthulhu bzw. Dagon anbeten aus dem Lovecraft-Universum. Und der Film ist halt leider einfach OC California als Horrorfilm. Billigster Digital-Look, ja, wirkt, wie gesagt, wie so eine Episode aus so einem typischen US-Teenie-Sommer-Trash-Film. Es ist leider wirklich alles nicht schön. Die Effekte sind recht billig und Pappe. Und sie versuchen auch hier viel daraus zu machen, aber es klappt leider nicht. Die Darsteller sind leider wirklich auch recht desaströs. Ist abgesehen von Kelly Maroney, auch alte Haudegin im Genre, hat bei Chopping Mall gespielt oder auch Night of the Comet. Die kennt man, wenn man genreaffin ist, aber sonst eher, ja, auch hier B-Ware in den Darstellern. Das ist das Problem, weil der Film will sich sehr ernst nehmen und das eigentlich wirklich ernsthaft verkaufen, diese Story, aber das wirkt alles wirklich wie so fast so eine Pornoparodie. Du wartest die ganze Zeit, dass sich alle ausziehen, aber es passiert halt nicht. Und ja, und zudem ist es auch leider so, sie machen dann so ein Meta-Ding auf, weißt du, dann steht dann in dieser Airbnb, die sie da haben, finden sie dann halt im Schrank, oh, guck mal, hier stehen Lovecraft-Bücher. Und dann in den Lovecraft-Büchern finden sie halt Hinweise auf alles, was da abgeht. Und es ist alles so, ah, ey, das wirkt halt, als ob jemand mal Lovecraft gelesen hat, eine Geschichte, irgendwie Cthulhus Ruf, und dachte, ey, da war mal ein Film draus. Und der vermischt dann auch teilweise die Lore und so, weil eigentlich geht's um, also die beten alle Cthulhu an, aber eigentlich beschwören sie Dagon, weil Dagon und seine Deep Ones, daher kommt der Name, in den Geschichten schwängern halt die menschliche Frauen, um Fischwesen zu gebären. Das hat aber mit Cthulhu eigentlich nichts zu tun, so gesehen. Also eigentlich müssten sie Dagon anbeten. Es ist alles so vermischt und du merkst halt irgendwie, lass mal Lovecraft-Film drehen für 3,60 Euro. Und ach nee. Also so gerade als Lovecraft-Fan kann ich da nur sagen, ey, Finger weg. Guckt euch bessere Sachen an. Guckt euch die ganzen Stuart Gordon-Sachen an. Da habt ihr deutlich mehr von.
Oder
Underwater, von mir aus auch, aber gut, der hat ja eher ein Gimmick, wenn wir das wirklich hier mal sagen, wir nehmen die mehr oder weniger 1:1 Nacherzählungen der Geschichten oder zumindest der Abwandlungen, dann geht eher so in die Stuart Gordon Richtung. Witzigerweise der Soundtrack hier, der war ganz gut, der ist nämlich, ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm, auf jeden Fall, der ist vom Composer, der eben für Stuart Gordon alle Filme vertont hat, Reanimator und Co., und der ist gut. Aber leider alles andere ist echt, echt kurze. Kann man sich sparen, The Deep Ones, von mir keine Empfehlung. Und der zweite oder letzte Film wäre dann noch The Oak Room. Und da hatte ich eigentlich erst Bock drauf. Der ist nämlich von Cody Callahan. Das ist der Regisseur von Antisocial und von Let Her Out. Und gerade letzteren fand ich echt eigentlich ganz gut. Und ja, der hat hier einen Film gemacht. Es geht um einen Typ, der kommt in seine Heimat zurück. Und weil gerade ein Schneesturm herrscht, auf dem Weg dahin, kommt in einer Bar unter und den Barkeeper kennt er auch und ja, die begrüßen sich, was machst du denn hier? Und dann kommt raus, dass der Typ, der wiedergekommen ist, dem Barkeeper noch irgendwie eine alte Schuld zu begleichen hat. Und er sagt ihm, hey, ich hab was für dich, erzähl dir jetzt eine Geschichte und lass mich zu Ende reden. Wenn ich zu Ende erzählt habe, dann ist meine Schuld getilgt quasi. Und der Barkeeper ist erst so, okay, aber geht drauf ein. Und dann quasi erzählt der Typ halt eine Geschichte über einen anderen Typ in einer anderen Bar. Und der erzählt nämlich dann dem Barkeeper in dieser Geschichte auch eine Geschichte über einen Typ in der Bar. Also, ne? Der Film ist quasi eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Es geht immer wieder um einen Typ, der in eine Bar kommt. Es ist fast wie so ein Witz. Ein Typ kommt in eine Bar. Und die erzählen dann jeweils immer halt Geschichten. Und du wartest als Zuschauer die ganze Zeit drauf, wie sind die denn. Du wartest so drauf, dass die connected werden, die Geschichten. Ne? Also muss ja irgendwas, muss die Geschichte mit der zu tun haben. Und ja, das passiert auch so ganz am Ende. Aber A, fand ich es nicht so mindblowing, wie ich jetzt irgendwie erwartet habe. Und B, sind die Einzelgeschichten, die die Typen erzählen in der Geschichte, sind auch so mäßig spannend irgendwie. Und der Film lebt halt wirklich, es ist immer quasi bis auf so Rückblenden, die passieren, die nicht in der Bar spielen, spielt der ganze Film halt in Bars, wie so Kammerspiele. Und es ist extrem auf Dialoge aus, es ist wirklich fast schon so versucht Tarantino-esk, aber da kommt der Film halt nicht ran einfach. Da fehlt halt einfach eine Schippe, um diese wirklich fast nur aus Dialogen bestehenden Szenen komplett zu tragen. Da fehlt die Schmissigkeit, da fehlt halt einfach irgendwas Kerniges, irgendwas Cooles. Das Writing ist nicht schlecht, aber es ist eben kein Tarantino, es ist kein Hateful Eight, wo du gerne zuhörst, wenn Typen sich halt in der Schneehütte für 3 Stunden unterhalten. So, das ist es halt einfach nicht. Von daher, irgendwie ich habe schon gemerkt, die Resonanz über den Film war irgendwie insgesamt ganz gut bei den Festivalzuschauern. Ich fand den irgendwie nicht, weiß ich nicht, mich hat der nicht abgeholt so richtig. Vielleicht gucke ich ihn irgendwann nochmal, vielleicht ist mir irgendwas entgangen, aber ich kann die Oak Room auch nur eingeschränkt empfehlen. Es ist halt ein Thriller mit auch so 1-2 kleinen Gewaltspitzen, aber eigentlich, wie gesagt, geht's mehr, du erwartest so ein Mindfuck oder irgendwas Cleveres und das passiert irgendwie nicht. Von daher für mich auch eher verhalten. Wenn du irgendwann mal rankommst, Daniel, kannst du ja mal mir nochmal Bescheid sagen.
Ich weiß nicht, klingt für mich jetzt bisher noch nicht so erbaulich. Kennst du oder hast du, wo wir jetzt schon da vielleicht dann als vielleicht und als kleiner Tipp für Geschichte in der Geschichte in der Geschichte in der Geschichte,
ja.
Hast du die obskuren Geschichten eines Zugreisenden gesehen?
Nee, noch nicht. Ich habe ihn ja hier, aber noch nicht gesehen.
Gucken dir an. Da würde mich mal interessieren, ob du den besser findest oder ob der vergleichbar ist mit dem anderen. Wie ist der Deep Ones? Nee, nicht Deep Ones.
Die Oak Room.
Oak Room.
Also die Oak Room ist halt die Bar in der zweiten Geschichte, die heißt die Oak Room. Und
okay.
Da passiert halt dann am Ende der Reveal quasi. Deswegen heißt der Film so. Okay, also der Zugreisende, der macht auch so eine Geschichte in der Geschichte auf, oder wie? Der macht viele Geschichten auf.
Guck's dir an, Alter. Guck's dir wirklich an.
Es ist, ist ein deutscher Film, oder?
Nee, ist in Spanien. Nee.
Aha, okay, in Spanien.
Ist mit Luis Tosa aus Sintheit. Zum Beispiel.
Ah, okay. Ich dachte, das ist wie ein deutscher Film.
Nein. Ich hatte den auch irgendwie in der deutschen Ecke verortet oder so und habe gedacht, interessiert mich eigentlich.
Vielleicht, weil der deutsche Titel hier so doof ist.
Ja. Und dann kam halt Antje und meinte, hier, du musst dir den angucken, der wird dir Spaß machen. Und dann habe ich den geguckt und pass auf, Alter, da gibt es eine richtig heftige Szene drin. Also, und da gibt es eine Geschichte, die ist brutalst. Die ist wirklich abartig. Aber gut.
Krass. Ich hatte, es wäre ein deutscher Film, B, dachte ich, es wäre halt irgendwie sowas wie ein 100-Jähriger so ein Fensterstieg und verschwand oder irgendwie.
Ja, nee. Ist schräger, ist härter.
Okay, ja, dann
und bitterer.
Kommt der die Woche mal, glaube ich, auf den Screen. Dann muss ich mir den mal angucken. Okay, ja, kann ich ja mal, sag ich Bescheid, ob das vergleichbar ist. Wie gesagt, hier hat es für mich dieses Schachtelspiel hat für mich hier einfach nicht so funktioniert, glaube ich, wie Callahan das von mir wollte irgendwie. Ja, das wären alle Filme soweit. Also ihr habt jetzt ein paar auf jeden Fall ein paar deutliche Tipps, glaube ich, und ein paar verhaltene und auch so ein, zwei, wo man sagt, na, könnt ihr euch, glaube ich, insgesamt einfach sparen. Insgesamt muss ich sagen, fand ich das Programm so von den Feature-Filmen jetzt insgesamt ein bisschen durchwachsen, aber dafür die Sachen, die ich wirklich gut fand, waren dann auch wirklich sehr gut.
Ich muss sagen, es war jetzt nicht so ein riesengroßer, also es war nicht, also die Knallerdichte war nicht so hoch, ja, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Da sticht Coco da schon raus. Allerdings mag ich die Vielfalt des Programms. Es war schön, es war ein buntes Programm. Ich hätte noch so eine echte Splattergranate hätte ich gerne noch gesehen. Irgendwas, wo nochmal richtig schön die Sau rausgelassen wird und das nicht mit allzu, obwohl, das ist ja eigentlich Psycho Gorman. Entschuldigung. Dann will ich da ja gar nicht so viel sagen.
Der stimmt, Psycho Gorman wäre das ja in dem Sinne. Genau, da haben wir jetzt nur rausgelassen, weil wir den eben in der anderen Episode schon hatten.
Ja, nee, dann, muss, dann muss man echt sagen, da war alles dabei. Also,
und dann halt auch noch hier eben schräge Coming of Age mit Din America.
Genau, genau. Also dann war wirklich alles dabei, ein Bundesprogramm. Und ja, doch, Entschuldigung, ich habe jetzt Psycho Gorman und Din America habe ich jetzt ein bisschen rausgelassen, weil, ja, die ich ja schon im Rahmen eines anderen Festivals gesehen hatte.
Ja, ja, genau.
Und,
nee, aber insgesamt gebe ich dir schon recht. Ist echt, echt abwechslungsreich. Das muss man ihnen lassen. Und wie gesagt, viel, ich glaube, das haben wir schon gesagt, so das Motiv, das sich viel durchgezogen hat, war Slowburn. Da war doch einiges Langsames dabei.
Ja.
Aber sonst echt sehr viel aus verschiedenen Richtungen, ja.
Genau. Also, es kam in allen Facetten mal was dabei. Wir hatten hier Gummi, Monster, Horror, Splatter. Wir hatten das Anspruchsvolle. Wir hatten das relativ Normale mit Dinner in America oder beziehungsweise das eher menschliche, unfantastische. Aber halt nicht minder bittere und aber auch herzliche. Und ja, da war echt schön. Also es ist wirklich ein schönes Programm so gesehen. Und das auch unter eben den gegebenen Umständen gesehen.
Bedingungen, ja.
Ja, weil man muss ja sagen, sie haben es schon geschafft, den einen oder anderen Film dazu zu holen, der noch nicht auf einem Festival bisher gelaufen ist. Oder den
nee, genau. Es gab, also sie hatten auch ein paar Weltpremieren und so und Europapremieren. Also da haben sie schon sich gut aufgestellt, ja.
Genau. Und ich bin mal gespannt, ob es noch überhaupt dieses Jahr so viele Festivalfilme gibt, die exklusiv irgendwo laufen können. Also die nicht schon bereits irgendwie auf mehreren Festivals gelaufen sind. Weil ich glaube halt einfach nicht, dass es so viele Filme gerade gibt.
Genau, es ist nicht so viel Output da, ne? Ja. Ja, also da haben sie echt gut kuratiert, muss man ihnen lassen. Das Programm ist ja auch nicht so groß, ne? Also da hat ja zum Beispiel ein Fantasy-Filmfest deutlich mehr Auswahl, also insgesamt an Filmen. Hier waren es ja nur überschauliche 12.
Ja, aber das Fantasy-Filmfest hat dann aber auch auf Filme zurückgegriffen, die, glaube ich, doch noch ein Stück älter sind. Also Daniel Isn't Real ist tatsächlich schon ein bisschen...
Der war zum Beispiel schon aus letztem Jahr, ja. Also hier waren auch ein, zwei dabei. Also der Loose ist von 2019 zum Beispiel, aber die liefen auch dann teilweise. Oder Kumantong ist auch von 2019, aber die liefen auch noch nicht so flächendeckend.
Ja.
Muss man sagen. Coco ist auch von 2019, aber eben die wurden jetzt erst durchgeholt. Das stimmt, beim Fantasy Filmfest waren einige dabei, die schon in der ganzen Welt quasi gelaufen sind. Ja, das muss man.
Ja, Coco da habe ich in Sitges halt leider verpasst. Also
der lief letztes Jahr auf dem Sitges schon.
Okay. Hätten wir letztes Jahr in Sitges sehen können, aber da habe ich ihn leider nicht geschafft. Deswegen bin ich umso erfreut,
dass
ich
jetzt dieses.
Ja, nein. Also ich bin ja froh, dass man jetzt hier dass ich jetzt den hier gucken konnte. Weißt
klar.
Du? Also mich freut es, dass ich den hier gucken konnte, so unter den Voraussetzungen.
Im Kino wäre sicherlich auch gut gewesen, das wollte ich damit sagen.
Genau. Und weil im Rahmen oder im Umfeld im Umfeld des Angebots des Hardline-Festivals, finde ich, sticht der halt schön hervor. Wenn ich mir jetzt überlege, 2019 in Sieges, ob der da so hervorgestochen hätte, wüsste ich nicht unbedingt, weil da waren auch schon ziemlich geile Filme am Start.
Ja, und vor allem da eben auch, ich war noch nicht da, aber allein von, dass du erzählst, da vor allem in der Fülle und teilweise, wie du die Filme abpassen musst, zeitlich, ne? Also wenn der da irgendwie nachts um 3 läuft, dann bist du wahrscheinlich auch anders eingestellt als zu Hause abends um 8 oder so.
Genau, deswegen, also vielen Dank nochmal ans Hardline Festival, an Fülle.
Ja. Von uns natürlich auch für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ich würde, davor du gerade eben noch Splatter gesagt hast, bevor wir zum Abschluss kommen, ich habe ja noch, es liefen ja noch Kurzfilme. Und wir möchten jetzt natürlich nicht auf alle eingehen, das wäre viel zu viel. Es gab quasi so zwei Blöcke. Und ich habe noch mal 4 Kurzfilme, die ich wirklich nur ganz kurz noch mal einfach empfehlen möchte. Augen auf, falls die irgendwo, die werden wahrscheinlich alle irgendwann mal online landen. Die meisten Kurzfilme landen dann, nachdem sie die Festivaltouren gemacht haben, irgendwann mal auf Vimeo oder YouTube. Zum Beispiel von einem von den Filmen hier von Regisseuren habe ich auf Twitter sogar gesagt bekommen, dass der auf YouTube landen wird Anfang nächsten Jahres, als ich darüber schon auf Twitter geschwärmt habe. Deswegen nur, auch wenn du gerade mich Splatter sagst, zum Beispiel einer fand ich wirklich schön, La Última Navidad del Universo, übersetzt The Last Christmas of the Universe. ist ein Kurzfilm aus Spanien, in dem es darum geht, dass die Klimakatastrophe die ganze Welt erhitzt hat. Es ist alles Mad Max-like, Wüstenland und es gibt keine Winter mehr. Und daher hat hier Santa Claus nichts mehr zu tun. Und er findet noch einen letzten, ja, den letzten, der noch man irgendwann als Kind durchlassen gehen kann, einen jungen Mann, den er noch mal beschenken will, um alter Tage willen. Aber eine Mad Max-ähnliche Bande, Gruppierung mit Wüstenfahrzeugen und ja, Punker-Frisuren und Cyber,
Endzeitpunk.
Eben Mad Max-styled. Gruppe möchte das verhindern, weil sie Santa Claus hassen. Warum auch nicht?
Ja, klar.
Und ja, in 19 Minuten liefert dieser Film ein Splatterfest. Da schlackern dir aber alle Ohren. Geht so die Richtung Fist of Jesus, Backman, wirklich handgemachter, allerfeinster, natürlich jetzt nicht, also im Trash-Format handgemachter. Ja. Ne? Man sieht's schon, dass es natürlich Tricks sind, aber liebevoll, wirklich Hektoliter Blut. Der Santa Claus macht quasi seinen Sack auf und mit allen Spielzeugen, die er irgendwie noch für die Kinder dabei hat, macht er Leute kalt mit Spielzeugkettensägen, werden Körper zerrissen, auseinandergeplatzt, Brustkörbe aufgesprengt und am Ende baut er dann aus den Körperteilen einen riesen Weihnachtsbaum für das Kind. Es ist wirklich unfassbar unterhaltsam gewesen. Sowas habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Einfach wirklich nochmal so ein richtiger Oldschool Low-Budget-Splatter-Trash. Wie gesagt, so Marke Fist of Jesus, nur hier mit Santa Claus. Sehr, sehr lustig für Splatter-Gorehounds. Schöne 19 Minuten. Kann man sich mal merken.
Ich glaube, ich muss Flo noch eine E-Mail schreiben.
Vielleicht hat er noch mal Zugang. Den kann ich nur empfehlen für alte Gorehasen. Ein kleines Fest, wirklich sehr lustig. Dann ein anderer Film, wie gesagt, da hatte ich auch schon mit dem Regisseur kurz Kontakt auf Twitter. Gruß an Gustav Egerstedt aus Schweden. Der hat einen Film gemacht, Live Forever. Fand ich super charmant. Ist quasi ein 4-minütiger Kurzfilm, wo Todesopfer aus Horrorfilmen besingen, wie sie gestorben sind. Und das wird dann, kennst du diese YouTube-Videos, wo quasi einer anfängt zu singen und dann steigen so mehrere Leute ein und am Ende ergibt es dann quasi so einen gesamten Song? Kennst du diesen Trend so ein bisschen? Bist du da in dem Musik-Game unterwegs? Ja, das ist halt so ein YouTube-Ding. Das machen ganz viele eben sehr beliebt. Und das haben die quasi so mit Mordopfern gemacht. Also da ist dann die das junge Mädel, die vom Maskenkiller im Slasher die Axt in den Kopf bekommt. Dann liegt der Tod auf dem Boden, fängt an zu singen. Da ist die erschrockene Leiche neben Sadako aus The Grudge und singt halt, dass sie zu Tode erschreckt wurde und versteht gar nicht, was passiert ist. Sie wollte doch nur ein Haus mieten. Und es ist super lustig. Und das Ganze dann quasi in Refrain singen sie eben alle zusammen. Und das ist so ein richtig geiler, catchy Ohrwurm. Der geht mir auch seit Tagen nicht aus dem Kopf. Super charmant. Und wie gesagt, Regisseur schrieb mir schon, soll anfangen, Touren gerade noch, soll Anfang 2021 dann auf YouTube landen. Müsst ihr auf jeden Fall Augen offen halten. Sobald ich das sehe, werde ich es auch nochmal sharen. Richtig charmante Idee. Der dritte wäre der beste Titel des Festivals, Snake Dick.
Ach ja, ein von Film. Dem hast du gesagt, er sollte ein Langfilm werden, ne?
Ja, bitte. David Mamoudi hat hier quasi einen Cyberpunk-Film inszeniert. Zwei Frauen, die eine hat eine Flöte und wenn die spielt, wächst der anderen eine Penisschlange unterm Rock hervor und beißt Männern, die sie an der Tanke unflätig anmachen, ins Gesicht. Und das ist eigentlich alles. Und dann fahren sie zum coolen Vaporwaves-Soundtrack in bester. Der Kurzfilm sieht super aus. Geile so Neonlicht getränkte Tankstelle und alles halt so Cyberpunk-styled. Fahren sie dann einer großen, futuristischen Stadt entgegen in die Credits rein. Bitte als Langfilm. Habe ich richtig Bock drauf. So Richtung Kung Fury irgendwie. Könnte das richtig gut abgehen. Habe ich Bock. Bitte mehr. Und der letzte wäre One Left, hätte ich noch empfohlen. Das ist ein österreichischer Kurzfilm von Sebastian Doringer. Und da fand ich wirklich die Idee mega. Das ist ein Animationsfilm, aber also sehr, sehr minimalistische Animation, wirklich so Zeichentrick. Und es geht quasi darum, es spielt beim Arzt und man sieht halt das Wartezimmer und Menschen haben so, wie beim Videospiel, wie bei Super Mario, haben so Herzen über dem Kopf. Zum Beispiel, da ist ein Kind, das hat noch so zwei, eine Oma hat nur ein halbes, ein älterer Herr hat noch eins. Also es sind quasi so die Leben, die sie noch haben. Und sie gehen dann eben zum Arzt rein und der Arzt sagt ihnen auf die Sekunde genau, wie lange sie noch zu leben haben. Das ist dann bei dem einen zum Beispiel 3 Sekunden. Der macht so, hä? Und kippt um. Noch im Arztzimmer. Der nächste ist irgendwie 9 Minuten. Der geht dann raus, durchs Wartezimmer, guckt sich um, guckt auf die Uhr, zieht sich einfach die Hose aus, pisst ins Wartezimmer, zeigt Stinkefinger, hat ja nichts mehr zu verlieren. Und ja, so geht das so ein paar Patienten lang, bis am Ende ein kleiner Twist passiert. Den verrate ich jetzt mal nicht. Aber es ist sehr clever. Es ist quasi eine kleine Kritik so ein bisschen am Gesundheitssystem. Und gleichzeitig so die Frage, wirft es auch nicht auch auf, wenn das möglich wäre, wenn man unsere Todeszeit bestimmen könnte, will ich das überhaupt erfahren? Warum muss ich zum Arzt gehen? Der Arzt sagt mir, oder beziehungsweise auch, machen Ärzte vielleicht einen auch krank? Wenn die dir sagen, hey, es ist so und so, ist es dann, nimmst du das so auf, dass du das dann schon glaubst und sagst, okay, ich habe nur noch einen Monat, dann ist es vorbei. Und somit sind die Rechnungsspiele das ein bisschen. Fand ich halt, es war lustig und gleichzeitig ein bisschen was zum Nachdenken. Aus Österreich halt hier. Fand ich sehr charmant. One Left.
Ja, cool. Ja.
Die 4 sind so ausgestochen, waren noch ein paar andere auch nette dabei, aber das waren so die 4 Highlights insgesamt. Ich mag einfach Kurzfilme sehr gerne. Ich bin echt so ein Sucker für Kurzfilme. Und die hatten halt so 2 Blöcke. Der erste war so wirklich rein Horror. Das war wirklich sehr, also typische Horror-Shorts, ne? Hier so Richtung Lightout und so, was man eben so kennt, so auch von, wo YouTube viel liefert. Und der zweite eben war sehr viel mit experimentellen Geschichten, wo auch eher sowas wie One Left und so dabei war. Und echt schöne, schöne Mischung. Also auch da echt Hut ab für die Kuration. Echt schöne Sachen ausgegraben. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Das war die Besprechung vom Hardline-Festival länger, als wir jetzt eigentlich geplant hatten. Aber mein Gott, dafür machen wir hier Podcast ohne Zeitlimit. Daniel, danke fürs Mitmachen.
Kein Ding, immer wieder gerne.
Das war vom Feinsten, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, danke nochmal ans Hardline, wie gesagt, für die Unterstützung hier und die zur Verfügung stellen der Filme. Und möchtest du noch irgendwas unseren Devils and Demons Zuschauern mitteilen? Hast du irgendwas Heißes im Feuer? Gibt's irgendwas, wo du irgendwas anzukündigen? Gibt's irgendwas Geiles, was du bald noch machst? Irgendwas?
Ich weiß ja nicht, wann erscheint das denn hier?
Wir werden wahrscheinlich jetzt, also wenn ihr es jetzt heute hört, wird's Wochenende sein, also um den 3.4. jetzt rum, das kommende. Aufnahme heute, Datum 29.
Nö, da habe ich jetzt nichts Großartiges zu verkünden, außer ich bin im Urlaub. Tschö, macht's gut. Ich wünsche euch 2 schöne Wochen ohne mich. Und
gibt's trotzdem Kino Plus oder macht ihr eine Pause?
Es gibt eine Folge am 8., da werde ich nicht dabei sein. Ja, die wird dann Antje und Eddie werden die dann, glaube ich, übernehmen. Und danach, glaube ich, gibt es entweder ein Spezial oder eben keine Ausgabe. Das weiß ich nicht so hundertprozentig. Da haben wir, glaube ich, noch nicht so die finale Planung erstellt.
Ihr könnt ja unser Spezial senden. Wir haben unser hier.
Verstörende Filme? Ja, genau. Ja. Das wäre so zum Beispiel ein Thema, dass wir das da senden.
Das ist ja auch noch gar nicht gesendet worden.
Genau, das ist noch nicht gesendet worden. Wir haben auch noch ein anderes Spezial schon aufgezeichnet, was auch noch nicht gesendet worden ist. Das ist aber auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das irgendwie sendefähig ist oder so, oder ob wir das nur online stellen. Mhm. Und wir haben noch ein paar andere Sachen. Und wenn mal eine Woche ausfällt, dann fällt mal eine Woche aus.
Dann ist es so, genau. Ja. Auch Online-TV hat mal Urlaub.
Genau, aber freue mich auf den Urlaub, weil ich im Urlaub dann halt versuche, auch noch mal ein paar Sachen abzuarbeiten, die nicht unbedingt was mit dem Job zu tun haben, sondern die einfach nur, ja, auf die ich nur Bock habe.
Vielleicht ja mal Rewatch.
Ja, oder auch das. Aber ich habe allein durch dich ja noch so 1-2 schöne Asia-Klopper aus den 80er Jahren.
Ja, da muss ich auch noch mal ran. Ja, da bin ich auch nicht weiter.
Da will ich eigentlich auch mal einfach mal laufen lassen. Einfach mal so ein bisschen das gute, einfache, alte Kino genießen, in dem es um nichts ging, außer um eben die Situation an sich und wie kann man dem Zuschauer so möglichst viel Action wie möglich präsentieren.
Ins Gesicht kloppen. Ja, es klingt doch gut. Dann auf jeden Fall dir schon mal einen schönen Urlaub.
Ja, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, immer gern natürlich. Und guckt Kino Plus, guckt Filmgorillas. Wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes. Genauso übrigens wie die ganzen Filme, also was es an Trailern gibt und so weiter, Informationen.
Aber sag mal, dürfen wir eine Sache schon anteasen hier? Oder ist das noch zu früh? Weil das wäre ja noch was man anteasen könnte.
Was denn?
Zenga, ja.
Das können wir eigentlich schon machen, denn das ist ja fix, wir müssen es nur noch aufnehmen. Ja, irgendwann, ich kann es noch nicht genau sagen, wir haben jetzt gerade natürlich wir sind ja der Partner der Deadline, ne, seit neuestem, und da erscheint ja jetzt immer unser Sendeplan, der ist natürlich jetzt wieder gerade, denn jetzt am 30. Quasi, also Aufnahmedatum morgen, erscheint die neue Ausgabe, ist da unser neuer Sendeplan drin, also kauft euch schön die Deadline. Und aber deswegen, für danach natürlich müssen wir das mal einplanen. Du wirst auf jeden Fall nochmal hier sein, zusammen mit dem lieben Sean Boo. Und wir werden zusammen, natürlich auch mit Pascal und Chris, werden alle zusammen Braindead besprechen. Oder auch Dead Alive, wie er ja auch bei uns hierzulande hieß. Und ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Ja, müssen wir eine Aufnahmedatum wieder finden. Machen wir am besten nach deinem Urlaub dann ganz entspannt. Ja, die Zeit drängt da ja nicht. Aber ja, das kommt auf jeden Fall auch noch. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch passieren. Und ja, da glaube ich, wird's saftig.
Ja, ich freue mich richtig drauf. Ich habe richtig Bock. Hab den schon lange nicht mehr gesehen und das ist ein schöner Anlass, den mal wieder zu sehen.
Ja, da das ist sowieso immer der schönste Anlass. Also beziehungsweise ist immer schön, wenn man dann nochmal Filme behandelt, wo man auch sagen kann, oh ja, den wollt ihr nochmal gucken. Ja. Dann geht man direkt euphorisch rein. Und ja, wie gesagt, wir verlinken euch zu alles zu dieser Folge in den Shownotes, auch die ganzen Filmtitel und so weiter. Das war jetzt recht viel. Guckt einfach bei uns in die Shownotes oder wenn ihr über Spotify und so hört, auf den Blog. Und ansonsten, ja, danke Daniel, danke liebe Zuhörer und bis zur nächsten Folge Devils and Demons.
Tschüss.
Ciao, ciao.